you know, now I'm the president of this jury. He's on the jury. It was some other nice people on the jury. And, you know, because of the impact that these films had on me, I was a little cautious to meet him. I mean, you know, we finally get together and say hello, and the whole group together, and I see this guy. He's cool. He's got those glasses on, you know. Didn't say anything. I'm saying, all right. You know, elegant, eloquent, very quiet, very careful with his words. You know, always thoughtful and always studying everything. But it wasn't cold. It was some other thing going on. What the heck is this? So we spent the first day, I forget how many days we had of looking at these films. We spent the first day looking. And quite honestly, I was in the middle of my own morass of making pictures, and there's lots of pressure and that sort of thing. We're in the carousel of Cannes, all that madness, New York, L.A. And at the end of the first day, they all suggest that we get together and maybe I give some guidelines for the jury as to how to proceed, as to what we think would be a good film or not, et cetera, et cetera. And I did that. But I was really I really had no idea. I just really had no idea what a criteria of judging, in the first place, judge a film is a problem. Now, judging student films, 20 a day, I didn't really know, and I babbled on for a little while. And I said, you know what, why don't we please give me till the morning? Let me see another group of these films till lunchtime tomorrow. Then maybe I'll get my head together in terms of the jet lag, everything. And then he was sitting there, and then he said, may I say something? I said, of course. He said, can I suggest that today many short films are made merely as examples of a story that the filmmaker wants to get to make into a feature in the commercial world. He said, what if we just experience these films as films in and of themselves, not made with any agenda? And I said, well, that's the man. That's the guy. I said, you got it. That's the way to go.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 81, heute mit Patrick Holzapfel.
Hallo.
Lukas Verwenschik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und wir spüren dem Geschmack der Kirsche nach und suchen in 10 kurzen Gesprächen das Haus unseres Freundes Abbas Kiarostami. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, um mal über diesen Ausnahmeregisseur zu sprechen. Patrick, wir erwischen dich gerade, biennale Vorbereitungen sind. Nächste Woche geht's los. Wir werden auch da sein, Lukas, du und ich, und berichten, wahrscheinlich auch eine Folge zusammen von da machen nächste Woche. Wie geht's dir?
Ja, es ist sehr anstrengend jetzt gerade. Der Countdown läuft sozusagen. Ist auch irgendwie aufregend, weil wir hatten ja letztes Jahr zwar eine praktisch analoge Durchführung, aber sie war sehr reduziert, und jetzt dieses Jahr sind über 160 Gäste da in 10 Tagen, und das macht schon was mit der Stressbelastung, aber auch mit dem Excitement.
Ja, endlich geht's wieder los, und wahrscheinlich ganz unterschiedliche Aufgaben, oder, die jetzt noch so zum Ende erledigt werden müssen?
Genau, also von Verfassen von Texten über, ich mache ja auch für die Biennale einen kleinen Podcast tatsächlich, und also interview da gerade sehr viele Menschen. Und den Blog zu gestalten und eben Q&As mitzuplanen und so weiter. Also es passiert jeden Tag, passieren 10 Dinge, die man eigentlich nicht in seinem Vertrag stehen hat, aber man macht sie gern.
Und kurz bevor das losgeht, hier nochmal etwas ganz anderes, und zwar sprechen wir über Abbas Kiarostami, ein Name, den ich immer schon mal gehört hatte, aber mich bis jetzt in Vorbereitung auf diese Folge gar nicht so viel damit beschäftigt habe. Wir wollten mal einen Blick auf 3 Filme von ihm werfen. Und Lukas, wenn ich dich in diesen Folgen immer frage, wann du das erste Mal von jemandem gehört hast, dann kommt eigentlich immer eine von 2 Antworten. Entweder das war so ein Videoabend mit Freunden mit 16, oder im Jahr 2014 hast du alle seine Filme geguckt, in dem du gefühlt jeden Film der Welt geschaut hast. Wenn man nach Letterboxd geht, wann hast du das erste Mal von Kiarostami gehört?
Also ich glaube, es muss so 2014 gewesen sein, dass ich das erste Mal auf Arte, wo es das Haus meines Freundes gesehen habe. Gehört hatte ich von Abbas Kiarostami natürlich schon vorher oft. Das ist ja so eine Figur des Kinos, um die man nicht umhinkommt, die überall mal auftaucht, wo es um Fragen geht, wie die Beziehung zwischen Welt und Kino, um die Frage nach Realismus, um Autorenfilmer so der 90er Jahre und der Gegenwart. Auch viele Kritiker, die ich sehr viel gelesen habe zu dieser Zeit, Leute wie Jonathan Rosenbaum, stellen ihn sehr hoch in ihren Ranglisten und in der Art, wie sie da Bedeutung zuschreiben und so. Ich glaube aber, ich habe zuerst mehr Filme von Epigonen, von Schülern von ihm gesehen, wie von Jafar Panahi, als direkt von ihm. Und ich glaube, für mich war auch jemand wie Kiarostami immer nicht einschüchternd oder so, aber der wirkte immer wie eine Herausforderung auf mich. Ich glaube, erst wenn man die Filme sieht, weiß man, wie sehr das gleichzeitig natürlich stimmt. Das sind sehr intelligente, intellektuelle Filme, aber auch, wie falsch das dann trotzdem ist, weil die ja trotzdem was sehr Unmittelbares und was vor allen Dingen einfach sehr wundervoll Einfaches haben. Also ich glaube, das war so meine Erfahrung mit ihnen. Aber ja, in diesem Fall ist es die zweite Antwort. Ich habe nicht bei einem Videoabend mit Freunden Kiarostami geguckt, aber das wäre sicher ein interessanter Abend gewesen. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, da haben wir irgendwie Fight Club, Donnie Darko und dann der Geschmack der Kirsche. Damals komische Mischung irgendwie. Patrick, weißt du noch, wann du das erste Mal auf den gestoßen bist?
Ich glaube einfach während des Studiums, ich habe auch meine Bachelorarbeit tatsächlich über Close-Up geschrieben, über die Art und Weise, wie der Film eine Beweisführung antritt. Also ich habe da so mit, das war ziemlich theoretisch etwas, also heute, ich will das gar nicht mehr lesen selbst, aber mit einem Gerichtslogik sozusagen verglichen, also wie Evidenz generiert wird, war das Thema. Aha. Herzlich willkommen in akademischen Gefilden. Und ansonsten habe ich ihn tatsächlich mal persönlich gesprochen. Das ist etwas, was mich sehr freut, nämlich sowieso im Rahmen der Biennale. Und zwar war der da am ersten Tag bei der Eröffnung, ich glaube so 2015 oder 14 war der da und also es ist nur zu einem kurzen Gespräch gekommen, ich kann jetzt auch nichts wirklich Tiefsinniges davon berichten, aber mir ist der Eindruck geblieben, das fand ich irgendwie ganz schön und passend zu ihm, dass er ein bisschen sich wie der Wind bewegt hat und auch gesprochen hat, so ein bisschen flüsternd und sehr schnell hin und her gesprungen ist und dann war er auch schon wieder weg.
Ich finde, wenn er redet, so in Interviews und so, klingt er immer zur einen Hälfte so wie ganz normal im Gespräch und zur anderen Hälfte wie seine Gedichte irgendwie. Also ich finde, er hat so eine totale Tendenz, so das zuzuspitzen, nicht auf Bonmots, sondern wirklich auf so ganz schlichte Gedichte wie die, die er in halt Büchern veröffentlicht. Das fand ich irgendwie bemerkenswert, so beim Recherchieren und mir diese ganzen Dokumentationen, die es über ihn gibt, auch anzusehen. Also.
Er ist einer der klassischen Sonnenbrillenregisseure, oder? Da haben wir doch so eine kleine Liste Wong Kar-wai auch da drin und Kiarostami auch, ne?
Auf jeden Fall.
Genau.
Und es ist ein Hügel- und kein Bergregisseur, würde ich sagen. Er filmt viel mehr Hügel als Berge.
Was hatten wir nochmal? Wir hatten nochmal Fluss und Meer, oder? Das war bei im Leos Carax-Special, was wir zusammen gemacht haben.
Ja. Ich glaube, man kann da sehr viele Kategorien entwickeln, ja.
Vielleicht sollten wir irgendwann mal so ein Katz-Bingo anfangen. Bevor wir zu Kiarostami kommen, hier noch kurz Werbung. Denn diese Folge Katz wird präsentiert von La Cinéthèque. Das ist ein Streaming-Service, der von französischen RegisseurInnen gegründet wurde. Und anders funktioniert, als ihr das sonst so kennt. Also bei anderen Services ist man ja irgendwie froh, wenn man da überhaupt einen Film findet, der vor 1980 erschienen ist und kein Mega-Blockbuster ist. La Cinéthèque macht es anders. Die wollen die großen Filme des 20. Jahrhunderts wiederentdecken und verfügbar machen. Unter anderem eben die Filme von Abbas Kiarostami, über die wir heute hier sprechen. Und das funktioniert auch auf eine ganz interessante Art. Weltbekannte Regisseure und Regisseurinnen, die ihr auch alle kennt, also wie zum Beispiel Martin Scorsese oder Bong Joon-ho, Celine Sciamma, Agnès Varda, die wählen ihre Lieblingsfilme aus, also die machen Listen und La Cinéthèque macht die dann verfügbar in der bestmöglichen Qualität. Das heißt, auf der Plattform kann man so richtig stöbern und auch ja schauen, wer hat hier eigentlich welchen Film empfohlen. Das werden wir uns auch gleich mal bei den Kiarostami-Filmen dann anschauen, wer eigentlich zum Beispiel der Geschmack der Kirsche auf seiner Liste hatte. Aktuell hat die La Cinéthèque knapp 100 Listen von RegisseurInnen. Jeden Monat wird eine neue publiziert mit 50 Filmempfehlungen. Und dazu gibt's dann auch noch kostenlose und selbstproduzierte Bonusinhalte, wie zum Beispiel Videos, in denen dann halt die RegisseurInnen über ihre Lieblingsfilme reden. Aber halt vor allem Filme, die ihr wirklich nirgendwo anders findet. Also das Angebot von La Cinéthèque sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und man ist da auch nicht jetzt in einem Abo gefangen oder so, sondern kann die Filme einfach einzeln ausleihen oder kaufen. In Frankreich ist es schon ein relativ bekannter Service, in Deutschland gerade so im Kommen Und ja, seit diesem Jahr wird der Auftritt und das Angebot komplett überarbeitet. Deswegen ist genau jetzt die Zeit, mal da reinzuschauen auf lacinethek.com. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Vielen Dank an Lacinethek für das Sponsoring. Und ich finde es auch einmal mal ganz cool zu sagen, die Filme, über die wir hier sprechen, die kann man sich alle anschauen. Also nicht wie, weiß ich nicht, bei den beim John Woo Special, wo man bei, weiß ich nicht, Bullet in the Head irgendwie sagen muss, ja, gibt's irgendwo illegal im Internet oder die DVD für 50 Euro in schlechter Qualität. Also die Filme sind alle verfügbar. Und ich wollte euch mal noch mal kurz fragen, ist Kiarostami eigentlich noch, also ihr kennt den jetzt, ihr beschäftigt euch schon lange mit Filmen, aber heute noch so vielen ein Begriff, gerät der gerade trotzdem so ein bisschen in Vergessenheit? Also jetzt als jemand, der über Umwege zum Film gekommen ist, muss ich sagen, das ist jetzt nicht der erste Name, den ich so gehört habe aus der Filmwelt.
Ich habe das Gefühl, gerade in diesem Jahr war er wahnsinnig präsent. Es gab wahnsinnig viel Retrospektiven, es gibt auch irgendwie Möglichkeiten, diese Filme jetzt wieder zu sehen, wie in diesem Fall, weil da ja auch Restaurierungen dranhängen, die ja auch in Kinos gezeigt worden sind und so. Und mein Eindruck war, ja, definitiv, das ist ein Filmemacher, mit dem man früher oder später, wie ich schon gesagt habe, eben konfrontiert wird. Auch einfach, weil der so einen wichtigen Scharnierpunkt macht, weil so viele Tendenzen des Festivalkinos, des Weltkinos, wie auch immer man das alles nennen möchte, die heute in der Gegenwart so präsent sind, so auch bei ihm so zusammenlaufen. Er macht ja auch wahnsinnig viel, er hat einen wahnsinnig breiten Zugang zu der Karriere und ich finde ihn auch einfach spannend als so eine dieser Figuren von Regisseuren, die nicht unbedingt so wie viele Regisseure heute so stark sich auf das Kino beziehen, sondern die eher so Casual-Cinephile sind, die das Kino immer eher so als Instrument, als so als Lebensinhalt begriffen haben. Also meine Antwort wäre, ja, ich glaube, der ist schon noch sehr präsent auf jeden Fall.
Ja, also würde ich auf jeden Fall beipflichten. Wie du sagst, dass er zum Beispiel jetzt in Berlin gerade jetzt in diesem Moment eine Retrospektive auch parallel im Arsenal. Mhm. Er ist überall sichtbar. Er hat eben wegen der Restaurierungen. Und ich glaube auch, wir haben ja im internationalen Kontext schon ein größeres Interesse jetzt an Positionen, die nicht aus den westlichen Ländern kommen. Und er ist da, wie Lukas so schön formuliert hat, ein Scharnier, weil er sozusagen irgendwie schon westliche Werte oder eine westliche Ästhetik sogar zum Teil anwendet. Wobei darüber könnte man streiten, aber irgendwie eine westliche Sensibilität hat in seinen Filmen, aber eben uns etwas, einen ganz anderen Punkt, einen ganz anderen Fleck der Erde zeigt.
Ich weiß gar nicht, ob westlich, aber ich finde, er hat immer was, das universell genug ist, um auch eben im Westen ohne große Anschlussprobleme so rezipiert zu werden, im Gegensatz zu vielen Regisseuren aus jetzt, keine Ahnung, Asien oder wie auch immer. Da gibt es ja sicher manchmal größere Hürden als bei ihm auf jeden Fall.
Ja, das ist immer dann ganz gut, wenn beides geht. Also wenn man durch die Filme sehr viel über das Land und den Ort lernen kann, aber sie sich gleichzeitig auch ohne das Wissen erschließen. Das ist immer so ein bisschen die große Kunst und das klappt bei seinen Filmen auch in Teilen auf jeden Fall auch bei mir. Aber vielleicht stellen wir jetzt erstmal hier die grundsätzliche Frage, Lukas. Wer ist Abbas Kiarostami?
Ich würde sagen, wo es um Abbas Kiarostami geht, den wahrscheinlich einflussreichsten iranischen Filmemacher, fällt oft ein sehr rätselhafter Satz von Jean-Luc Godard. Das Kino beginnt mit D.W. Griffith und endet mit Abbas Kiarostami. Er wird oft erstmal als so eine Art Würdigung gewertet. Ein großer Meister adelt einen anderen, aber ich habe mich gefragt, was ist damit eigentlich genau gemeint? Vielleicht endet das Kino mit Kiarostami, weil es bei ihm eins mit der Welt wird. Weil es bei ihm weniger darum geht, einfach nur Filme anzuschauen, sondern vielmehr darum, auf die Welt mit den Augen des Kinos zu blicken. Neu sehen lernen, eine Philosophie, eine Poetik. Vielleicht auch, weil seine Mittel oft so einfach sind, dass kaum noch etwas von diesem großen Apparat Kino übrig bleibt. Oder weil sich viele seiner Filme in Einzelbilder auflösen, in Fotografie. Er vertraut dem Gefilmten stets mehr als der Kamera, wobei sein größtes Vertrauen immer dem Publikum gilt. Er schafft lieber unfertige Filme als solche, in denen kein Platz mehr für den Zuschauer ist. Offene Kunstwerke. Auch so könnte das Kino enden. Es entgleitet sanft, weil der Zuschauer es schon in sich trägt. Immer wieder stellt er die Mittel des Filmemachers aus, entlarvt sie, bricht Regeln des konventionellen Erzählens. Er sieht sich eher als filmischen Dichter denn als Romancier. Doch gerade aus dem Entzaubern und Hinterfragen entsteht dann oft eine sehr neue, sehr einzigartige Magie. Übrigens, auf die Frage eines Journalisten, was er mit diesem Satz über Griffith und Kiarostami gemeint habe, erklärte Godard irgendwann, er hätte das eigentlich nie gesagt. Und das Schöne ist, dass der Satz wahrscheinlich noch wahrer ist, wenn er frei erfunden wurde. Abbas Kiarostami wird am 22. Juni 1940 in Teheran geboren und stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater Ahmad verdient sein Geld mit Wandgemälden. Auch Kiarostami will zunächst Maler werden. Mit 18 gewinnt er einen Wettbewerb und studiert im Anschluss Kunst an der Universität Teheran. Nach seinem Abschluss arbeitet er für einige Jahre als Illustrator und Werbefilmer, bis sich 1969 ein neuer Pfad für ihn auftut. Am KANUN, dem Institut für die intellektuelle Entwicklung von Kindern und jungen Erwachsenen, wird er Mitbegründer der Filmabteilung und dreht fortan didaktisch gedachte Kurzfilme. Auch später wird er sehr oft mit Kindern und Laiendarstellern arbeiten. 1970 entsteht dort sein erster Kurzfilm Brad and Ellie über einen kleinen Jungen, der Brot gekauft hat und damit einem angsteinflößenden Hund vorbei muss. Derart simple Heldenreisen ersetzen bei ihm oft konventionelle Plots. Sein erster Spielfilm, Mossafer, erscheint 1974 und als viele Künstler nach der islamischen Revolution im Jahr 1979 das Land verlassen, bleibt er. Kiarostami war auf keinen Fall unpolitisch, aber stets auf andere Weise kritisch als heutige Weltkinoaktivisten wie Asghar Farhadi oder Mohammed Rasulov. Trotzdem hat er oft mit staatlicher Zensur zu kämpfen. Viele seiner Filme werden in der Heimat nicht gezeigt. Er entkommt nicht ins Ausland, sondern ins Poetische, ins Universelle. Schon in seiner Schulzeit begeistert er sich für persische Poesie, für Sa'di, Hafiz oder Rumi. Die Titel seiner Filme sind oft lyrische Zitate. Bei ihnen lehrt er die Bedeutung der Leerstellen. Sein Kino ist eins der Subtraktion. Das Entscheidende ist beim oft nicht im Bild, sondern wird vom Ton herangetragen oder muss sogar gleich erdacht werden. Auch die Themen dieser Poeten, das Leben, der Tod, bewegen ihn sehr. Was vielleicht ein bisschen allgemein klingt, gewinnt bei ihm für mich immer so eine sehr eigentümliche Kraft. Kiarostami entrinnt nicht ins Verschleiern, sondern in die Klarheit. Als Übergang zwischen Frühwerk und internationalem Erfolg dient die von Kritikern sogenannte Koka-Trilogie, benannt nach einem kleinen Dorf im Nordiran. Wo ist das Haus meines Freundes von 87 und das Leben geht weiter von 92 und quer durch den Olivenhain von 1994. Täuschend simpler Realismus wächst um immer neue Ebenen von Metareflexion. Zu seinen besten Filmen gehört sicher auch Close-Up von 1990, in dem sich ein arbeitsloser Cineast als der berühmte iranische Regisseur Mohsen Makhmalbaf ausgibt. Halb dokumentarisch, halb fiktiv handelt es sich um einen der vielen hybriden Filme, die Kiarostami hervorgebracht hat. Lange bevor die internationalen Festivals mit Dokufiktion überschwemmt wurden. Die Beziehung zwischen Original und Fälschung, zwischen Kunst und ihrem Gegenstand, beschäftigt ihn immer wieder. Im Laufe der 90er Jahre wächst sein internationales Ansehen. Man könnte von so einer graduellen, von einer schleichenden Kanonisierung schon sprechen. Mit Der Geschmack der Kirschen gewinnt er 1997 in Cannes die Goldene Palme. Auch Der Wind wird uns tragen von 1999 wird viel beachtet. Seine Filme sind jetzt oft Roadmovies. Man fährt Auto, man sucht viel und ob man es eigentlich findet, verliert im Laufe dieser Karriere immer mehr an Bedeutung. Neben Poesie, Malerei und Film begeistert sich Kiarostami auch für Fotografie, für ihn die Mutter des Kinos. Filme wie Ten von 2002, Five von 2003 und Shirin von 2008 scheinen immer vom direkten Vor und Danach des Einzelbilds zu erzählen. Sie haben eine Nähe zum Installations- und Experimentalkino. Lange beobachtende Einstellungen sind fast alle Filme. Oder von denen erfüllt sind fast alle Filme. Als Early Adopter fasziniert ihn die Möglichkeit von Videofilmen und von digitaler Kameratechnik, die neuen Einstellungslängen erlauben und oft weniger invasiv sind als die massiven 35mm Kameras. Gerade im 21. Jahrhundert ist seine Karriere dann auch wieder voll von Kurzfilmen und anderen Miniaturen. Er inszeniert aber auch Opern und kuratiert Gedichtbänder. Man könnte Kiarostamis Entwicklung sicher als eine vom traditionellen, etwas narrativeren, vielleicht Neorealismus, das ist ein Begriff, bei dem viel gestritten wird, hin zu so einem experimentellen Formalismus und fast musealer Kunst beschreiben. Doch bei näherer Betrachtung wächst sein Kino eher wie eine Lawine. Film um Film kommen neue Ideen und visuelle Strategien hinzu, ohne dass alte je ganz aufgegeben würden. Vielleicht wie ein Close-Up, in dem die Kamera einmal auf einer Farbdose verharrt, die so einen Hügel herunterrollt, und obwohl physisch eigentlich sehr wenig mit ihr geschieht, gewinnt dieses Bild mit jeder Sekunde weiter an Gewicht. Der Kern seines Schaffens ist, würde ich sagen, ein poetischer Humanismus, ein tiefes Interesse am Wesen des Menschen. Sein Kino wird tendenziell immer einfacher. Er hat bei aller Tiefe nie etwas Verkopftes, Intellektuelles. Große Kunst ist bei ihm wichtiger als der Gestus des großen Künstlers. Im Rentenalter wird er zum Weltenbummler, zumindest zum halben Exzellenten. 2010 dreht er in Italien das romantische Vexierbild Die Liebesfälscher mit Juliette Binoche und William Schimmel. 2012 entsteht in Japan Like Someone in Love. Das ist dann vielleicht sein Spätwerk. Am 4. Juli 2016 stirbt Abbas Kiarostami in Paris an den Folgen eines falsch behandelten Krebsleidens. Posthum erscheint sein letzter Film, 24 Frames, und endet mit dem Bild einer Frau, die vor ihrem Bildschirm eingeschlafen ist. Auf dem läuft das Ende eines Films in Zeitlupe. Ein Paar küsst sich, Bild für Bild für Bild. Dann ein vertrauter Schriftzug, The End. Draußen vor dem Fenster wehen die Bäume im Wind. Godard muss sich doch geirrt haben. Egal, ob wir schlafen oder wach sind, das Kino geht weiter. Und wenn wir dann mit Abbas Kiarostami ergänzen, das Leben geht weiter. Gerade in diesem Jahr scheint mir Kiarostamis Kino wahnsinnig lebendig und ich freue mich darüber, mit euch über diese drei Filme zu sprechen.
Vielen, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Patrick, von den Sachen, die so angesprochen wurden, was findest du eigentlich an Kiarostami so interessant?
Ja, also erstmal auch vielen Dank von meiner Seite. Ich fand das sehr, sehr schön und aufschlussreich. Ich finde interessant an ihm vor allem dieses irgendwie schon angedeutete Aufeinandertreffen von einem ganz konkreten materiellen Interesse an der Welt, einem fast schon, man etwas naiv zu sagen, dokumentarischem Impuls, der da ist, mit etwas sehr konzeptuellen, abstrakten, poetischen, wenn man so möchte, das sich immer wieder auf überraschende Art und Weise ergänzt oder widerspricht. In diesem Aufeinandertreffen empfinde ich sowohl die Probleme mit seinem Kino als auch die größten Höhen mit seinem Kino. Das ist etwas sehr, sehr Eigenständiges, wo es, finde ich, wenig Vergleich gibt im internationalen Kontext. Da hat er einfach etwas geschaffen, was so, wie ihr auch schon gesagt habt, eigentlich nur kopiert werden kann.
با حقشه باید بری میکنه حواسش کجا؟
من اشتباهی برشتم
حواس تو کجا؟
آخه هر دو جوره هم بوده
یا spannend, lass uns doch vielleicht mal anhand der Filme über diesen Mann sprechen. Wir reden über drei Filme, die, wie gesagt, auch bei der La Cinéthèque verfügbar sind. Wo ist das Haus meines Freundes von 1987, Der Geschmack der Kirsche von 1997 und Ten von 2002. Und in Wo ist das Haus meines Freundes geht es um Ahmed, der ist 8 und der steckt in der Dorfschule aus Versehen das Heft seines Freundes ein. Und in dieser ersten Szene, die wir sehen, merken wir, wie der Lehrer einerseits von dieser Klasse ein bisschen überfordert ist, aber andererseits da auch ganz klar seine Machtstellung klar macht und wir merken, shit, wenn der andere Junge, also dessen Heft er da eingesteckt hat, am nächsten Tag nicht die Hausaufgaben dann fliegt der wahrscheinlich von der Schule. Und Ahmed denkt sich jetzt, dem muss ich dieses Heft unbedingt zurückbringen, sonst kann er eben seine Hausaufgaben nicht machen. Und er versucht das seiner Mutter auch zu vermitteln. Der wohnt eben nicht im gleichen Dorf, dieser Junge, wie er selber. Und er weiß auch noch gar nicht ganz genau, wo der wohnt. Also er kennt den Ort, aber war da noch nicht selbst. Und macht sich dann eben aus dem Staub und auf die Suche und versucht halt, ja, wie der Filmtitel das schon sagt, das Haus seines Freundes zu finden. Das wird eigentlich nur so eine riesige, gigantische Odyssee. Und dann am Ende ist eben die Frage, schafft er das eigentlich? Was soll hier über Gesellschaft erzählt werden? Vielleicht auch über Kindheit? Und worauf läuft das hinaus? Und ich kann schon mal sagen, dass ich das für ein Meisterwerk halte. Also ich fand den Film unglaublich gut. Ich fand jetzt ganz interessant auch, dass, wenn man so bei Letterboxd schaut, dass der ist mit den besten Average-Bewertungen oder sowas. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber von denen, die wir jetzt gesehen haben, fand ich den auch am besten, weil ich hier das konzeptionell, also ohne viel über Kiarostami zu wissen. Und also ich war ein bisschen, ich muss sagen, ganz ehrlich, war ich ein bisschen überfordert, als ich dachte, wir gucken diese Filme jetzt und ich höre hier irgendwie, es geht um iranische Geschichte, hier fließt Dokumentarisches in Poetisches rein und sowas, dann denkt man, ich finde, du hast das ganz gut beschrieben, Lukas, so, man wird jetzt überfordert oder man braucht erstmal den Schlüssel vielleicht schon für die Filme, um die zu verstehen. Und ich fand, dass dieser Film eine unglaubliche Klarheit hatte und vor allem ich das Gefühl hatte, als ich den gesehen habe, dass diese Stakes, also das, was hier auf dem Spiel steht, unendlich hoch sind. Also wenn wir sehen, wie, weiß ich nicht, bei Transformers 5 oder so, wir haben das Michael Bay Special gemacht, Lukas, da irgendwelche riesigen galaktischen Wurzeln über Planeten gezogen werden und wir das Gefühl haben sollen, hier ist jetzt, die ganze Welt steht auf dem Spiel. Ja, das haben wir ja im Superheldenkino die ganze Zeit. Alles, alle möglichen Universen werden zerstört werden oder sowas. Das Gefühl hatte ich bei Wo ist das Haus meines Freundes? Weil ich finde, dass dieser Film diese Panik davor, etwas falsch zu machen, auch die Panik vor der Autorität dieses Kindes, das auch nicht ernst genommen wird von seiner Umgebung, total gut rüberbringt. Und ich, und das richtig stark mit mir resoniert, hat auch Erinnerungen, wie es war, selbst ein Kind zu sein und von dieser Größe der Welt und auch von der Erwachsenenwelt, die sich gar nicht mit einem beschäftigt, überfordert zu sein. Und deswegen, ich hatte fast das Gefühl, ich gucke so einen Heistfilm mit einer Ticking Clock, aber eigentlich war es nur dieser Junge, der immer wieder fragt, wo geht's denn hier lang? Also ich fand den total beeindruckend konzeptionell. Das hat bei mir total geklickt. Ihr kanntet den ja jetzt schon, habt den wahrscheinlich nochmal gesehen. Lukas, wie ist das bei dir?
Tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe auch diesen kuriosen Eindruck sofort wieder gehabt, eigentlich in einem Abenteuerfilm zu sein, weil es um eine wichtige Mission geht und da tauchen dann immer wieder neue Hindernisse auf. Es gibt eine Verfolgungsjagd mit einem Esel und es gibt sogar so ein zeitkritisches Suspense-Finale mit Rettung in letzter Minute. Und ich glaube, wodurch das alles noch wirklich an Dramatik gewinnt, was natürlich auch so eine total authentische Erfahrung der Kindheit ist, ist, dass das von den Erwachsenen überhaupt nicht ernst genommen wird. Dass diese Dramatik, dieser Kampf um Leben und Tod von all den Erwachsenen, die da stehen, überhaupt nicht honoriert wird, sondern die sagen, ja, jetzt mach erstmal deine Hausaufgaben und hol mir vielleicht noch eine Zigarette und dann fordert irgendein Onkel oder irgendein Bekannter des Großvaters noch einen der Zettel von dem Heft, obwohl das eigentlich natürlich vollkommen unmöglich
in der
ist.
Szene,
also das tut ja wirklich richtig weh, das zu sehen. Und auch wie du beschreibst, diese Erfahrung, also dieses Gefühl, in Kindheit zurückversetzt zu werden, das hat sich für mich auch sehr schnell eingestellt, weil die Welt einem so weit offen steht und vor allen Dingen hat man das Gefühl, die Welt ist nicht für einen gemacht. Alles ist für andere gedacht. Jedes Tor ist gegen einen, jeder Erwachsene ist irgendwie auch so ein bisschen eine Gefahr und ich finde, das fängt Kiarostami hier sehr schön ein und wie du schon sagst, natürlich hat das dann auch sofort so eine politische, so eine Gesellschaft, sagen wir so eine soziologische Implikation. Man hat immer das Gefühl, man merkt, wo all diese großen, die Überbausachen, die Strukturen herkommen. Ich musste, und ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Podcast über Morrissey reden würde, an diesen Song Barbarism Begins at Home denken, wo es irgendwie um genau das geht, dieses Gefühl, dass die Art, wie man im menschlichen Umgang miteinander ist, wie das halt nachher Gesellschaft konstituiert. Und das habe ich hier total stark empfunden, so dieses Gefühl, so dieser Lehrer, der total stark auf bestimmten Mechanismen und Regeln und Logiken verharrt, die natürlich auch so eine gewisse Gnadenlosigkeit haben. Also die Drastik von, ja, jetzt hast du deine Hausaufgaben vergessen, beim nächsten Mal fliegst du von der Schule. Das war's dann mit deinem Leben. Das ist ja schon wirklich absurd. Und ich find's spannend, wie sich das eben so aus dokumentarischen Formen entwickelt, weil kurz davor hat Kiarostami ja diesen Hausaufgaben, Homework gemacht, eine Doku, in dem er über genau das spricht, er redet mit Schülern, ich glaube mit Zweitklässlern, über ihre Schulerfahrungen und wie sie bestraft werden und wie sie von Lehrern geschlagen und gegängelt werden und wie das hier mit so einer leichten Verschiebung in Richtung Fiktion plötzlich so eine große Dramatik bekommt, ist schon sehr eindrucksvoll. Und ich finde auch die Bilder, dieses langsame Versinken in der Schwärze, es wird Nacht, das ist zum einen so vertraut, aber eben auch so die Gewalt der Natur, der Wind, der dann irgendwie ein paar Blätter weht, der Esel, der vielleicht ein bisschen zu laut ist. Ich finde, das ist dann auch einfach ein sehr sinnlicher, ein sehr unmittelbar erfahrbarer Film, weil man sich auch denkt, fuck, ich muss dringend nach Hause irgendwie. Langsam wird die Welt bekommt fast so eine apokalyptische Dimension. Man denkt, man ist in so einer Mischung aus einem Bellatar-Film und vielleicht von Pedro Costa irgendwie. Auch diese dunklen Steingassen und sowas. Also das war so mein Eindruck dieses Mal.
Ja, ich bin sehr bei euch. Ich finde das auch einen seiner allerbesten und ich bin total verliebt in den Film in jeder Sekunde. Ich wollte kurz darauf hinweisen, weil ich fand es schön, Christian, dass du praktisch also in deinem Kopf der Anfang oder die erste Szene beschrieben hast als der Lehrer ist dort. Das ist natürlich die erste Szene, aber es gibt ja davor eine sehr lange Einstellung mit einfach von der Tür und der Tür des Klassenzimmers. Und das ist ja, das ist ein unglaublich starkes Bild, wenn man den Film sozusagen weiter anschaut, weil später im Film wird es eine Begegnung mit einem Mann geben, der sozusagen Türen und Fenster herstellt und darin irgendwie die Schönheit entdeckt oder etwas, also darin entdeckt man so eine Schönheit, die vielleicht eine Art von Flucht aus diesem System ermöglicht. Ja, das geht dann ja so weit, dass sozusagen die Schönheit des Aktes dieses jungen Kindes, der sozusagen sucht nach einer Möglichkeit, seinem Freund oder Klassenkameraden zu helfen, ist ja eigentlich schon ein Akt des Mitgefühls, ein Akt des, der sozusagen anders funktioniert als diese Gesellschaft, die wir da porträtiert sehen und da eben auch eine ästhetische Schönheit drin sucht und findet. Und diese Tür ist aber zugleich natürlich eine Schwelle, die etwas, also da ist ein zwischen den Generationen ist irgendwas, hat sich was dazwischen geschoben. Es ist ja auch sehr bezeichnend, der Lehrer, als er reinkommt, eine der ersten Dinge, die er macht, außer rumzuschreien und irgendwelche Dinge einzufordern, ist gleich mal das Fenster zu schließen nach draußen. Das sind so Kleinigkeiten eben, auf die ich hinweisen möchte, weil es ist bei Kiarostami, es wirkt sehr direkt, aber es ist jede Geste oder jeder Moment ist eigentlich sehr gesetzt. Und diese Spannung ist das, finde ich, was ihn so auszeichnet. Wir haben ja auch, und Lukas hat das ja schon vorher gesagt, dass er ein Filmemacher von Hügeln. Und wir haben ja hier dieses berühmte Bild, das Kiarostami-Bild eigentlich in diesem Film, nämlich diesen einsamen Baum auf einem Hügel, auf den so ein Zickzackweg
Zickzackweg, ja.
nach oben führt. Und das ist ja recht bekannt, glaube ich, inzwischen, aber vielleicht für viele nicht. Das ist etwas, was Kiarostami da wirklich hingebaut hat. Also da war weder ein Baum noch ein Zickzackweg auf diesem Hügel. Und das zeigt so ein bisschen, wie geplant eigentlich alles ist und wie trotzdem es so aussieht, als wäre er da einfach mit einer Kamera gewesen und hätte eigentlich diesen Ort eins zu, oder diese Orte eins zu eins gefilmt. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert an dem Film, diese Spannungen und auch, um nochmal zurückzukommen auf diese Türen, weil wir werden später sicher bezüglich der anderen Filme noch über Autos sprechen. Und es geht hier halt bei Kiarostami immer sehr stark um ein in der Welt sein und gleichzeitig irgendwie davon entfremdet sein, eine Distanz haben und gleichzeitig ganz nah sein. Und ein Kinder sind prinzipiell perfekt dafür, weil sie sind natürlich, haben eine viel, sagen wir mal, das problematische Wort, authentischere Beziehung noch zu ihrer Umgebung als jetzt Erwachsene. Aber gleichzeitig werden sie wie ausgesperrt. Und im Iran ist das ja auch, also das ist ja ein Film, der dann doch, auch wenn wir das universell, glaube ich, so nachempfinden können und ähnliche Erfahrungen sogar zum Teil wahrscheinlich gemacht haben oder machen, ist natürlich der Iran, der Abbas Kiarostami hier zeigt, eine sehr patriarchale Gesellschaft und das merkt man. Und da, um das noch zu sagen, finde ich die Szene mit dem Großvater, die schon erwähnt wurde, in der er ihn zum Zigarettenholen schickt, besonders bemerkenswert, das
Ja.
ist das einzige Mal, dass die Kamera das Kind sozusagen aus den Augen verliert und bleibt dann bei dem Großvater, der sozusagen erklärt, er schickt ihn eigentlich nicht, weil er Zigaretten braucht, sondern nur, um ihm etwas beizubringen, um ihn zu lernen, er muss da gehörig sein und muss da irgendwie folgsam sein. Und das ist ja genau eigentlich einer der Kerne oder einer der nicht nötigen, aber doch vorhandenen Schlüssel zu dem Film.
Ja, das finde ich auch gerade dieser Generationenkonflikt, der da drin ist, also den wir jetzt vielleicht auch wieder sehen, wenn wir uns Fridays for Future anschauen, ja, und ursprünglich halt dieses Mädchen Greta Thunberg, das einfach gesagt hat, ich setze mich jetzt dahin mit dem Schild, ich muss das jetzt machen, ich muss da jetzt physisch hingehen und das tun, dass das halt die viel höhere moralische Tat ist als Sachen, die wir jetzt vielleicht gelernt haben. Du musst erstmal deine Schule fertig machen, du musst erstmal da hingehen und so weiter und so fort. Und ich finde das, was das hier so krass durchkommt, gerade in diesem Erzählen, also man versteht ja auch den älteren Mann, dass er sagt, so ein bisschen muss man halt auch gehorchen und muss sich an der Welt erstmal orientieren und darf nicht irgendwie selbstsüchtig machen, was man möchte. Die Alten verstehen ja aber auch gar nicht, was der Junge macht, ne? Also die denken ja, der rennt da irgendwie rum und keine Ahnung und hören ihm gar nicht richtig zu und genau, der spielt oder so. Und das finde ich so toll, weil eigentlich ist das hier auch und deswegen finde ich den Film, glaube ich, noch besser, als wenn ich nur das Gefühl hätte, da sind jetzt, da kann ich mich an meine eigene Kindheit erinnern oder sowas, weil ich finde auch allein auf dem Level funktioniert der Film für mich total gut, weil ich finde, dass Kindheit oft sowas ja so verklärt wird auch in Filmen, ne? Und man selber ja auch, also ich finde, wenn man seine eigene Kindheit so zurückdenkt, denkt man ja so, ja, man saß dann halt so rum und hat gespielt. Und jetzt, mit Anfang 30, sehe ich so Kinder und die rennen die ganze Zeit nur rum und sind super hektisch. Und dann merkt man immer so, wie die eigenen Erinnerungen ja auch einen trügen. Aber so ein großes Gefühl der Melancholie mit der Welt hatte ich eben auch schon als Kind. Und ich finde, dass das trotzdem auch ist, was in diesem Film sehr stark drin ist und warum ich den mag. Aber warum ich ihn noch mehr mag, ist, weil ich finde, dass es hier so die Geburtsstunde der Solidarität auch ist. Also das, was er, und des Politischen eigentlich auch. Also sich gegen die Widerstände der Gesellschaft hinwegzusetzen, die nicht versteht, warum man was macht, um diesem Freund dieses Heft zu bringen. Und dann am Ende, und deswegen ist der Film so witzig, weil der ja auch fast wie so ein typischer Hollywood-Film in einer Art konstruiert ist, weil dann gibt's ja sogar noch den Twist, du hast es Rettung in letzter Sekunde genannt vorhin, Lukas, dass er dann noch sich zu Hause hinsetzt und die Hausaufgaben noch für den Freund macht und es klappt auch noch am Ende, deswegen hat er auch ja so ein schönes Happy End, wo man denkt, okay, so the kids are alright, wisst ihr, so es geht noch, es passiert noch irgendwie was Politisches und deswegen finde ich den so schön, weil man, finde ich, schon die Erwachsenen auf eine Art verstehen kann, aber die haben halt nur noch die Struktur und die Regel vor Augen. Und das ist genau deswegen, finde ich, in dieser Szene schön gezeigt, wo er sagt, ja, hol mir Zigaretten. Ich hab die Zigaretten, ich brauche die Zigaretten gar nicht. Es geht nur darum, dass der durch Wiederholung gebrochen wird irgendwie, dieses Kind, oder auf Linie gebracht wird in unserer Gesellschaft. Und dass das aber nicht das ist, was wir eigentlich von jungen Leuten wollen. Und dass es nicht das ist, was wir als Moral sehen. Das, finde ich, drückt der Film total schön aus mit diesen ganz einfachen Mitteln.
Ja, was bei euch beiden schon so ein bisschen durchklang, ist, dass Kinder ja auch immer Gegenfiguren sind. Kinder sind, wie man pathetisch dann immer sagt, die Zukunft, und die werden geprägt in dem Moment, in dem sie in die Welt kommen, und werden sie dann aber in Zukunft im Umkehrschluss wieder selbst prägen. Und im Kino sind Kinder ja ganz oft Rebellen. Ich dachte hier dann natürlich auch an irgendwie Truffaut oder so, an die Quatre Cent Coup, also an sie küssten und sie schlugen ihn, wo ja jemand halt permanent aufbegehrt und irgendwie so, ja, Steine in die Zahnräder schmeißt auf so eine gewisse Weise und sich nicht fügen will. Und hier ist ja eine ganz andere Art von Rebellion, die ich sehr bemerkenswert finde, weil es ist ja Rebellion, in der man sich trotzdem eigentlich an die Regeln hält. Also man macht etwas total nicht konformistisches, aber man macht eigentlich indirekt das, was von einem erwartet wird. Man macht, im Endeffekt geht's um Hausaufgaben. Also im Endeffekt.
Ja, wie liest du das? Das finde ich super gut, dass du es sagst, weil das ist so der Punkt, an dem ich noch so ein Fragezeichen habe. So, es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, wir beide gegen den Lehrer, sondern man ordnet sich ja trotzdem dem System unter.
Ja, das finde ich tatsächlich das Spannende, weil die Rebellion hier daraus entwächst, dass man eben die Regeln leicht bricht und leicht deutet. Und ich finde, das ist immer auch so ein bisschen irgendwie ein Zugang vielleicht für Kiarostami als Künstler allgemein. Er ist ja jetzt niemand, der permanent immer angeeckt wäre, sondern ist jemand, der gerade in seiner Frühphase 20 Jahre lang unter Kollegen fast so als Staatskünstler irgendwie verschrien war. Guck, du machst hier da deine netten Filmchen für die Kinder und so. Und so in diesem Künstlermilieu, wenn man sich so seine Interviews durchliest, in dem er dann auch viel rumgehangen hat, das waren nicht Leute, die ihn alle wahnsinnig angesehen haben. Aber ich finde, hier ist ja trotzdem wahnsinnig viel drin, in der Hinsicht zu zeigen, wie fragwürdig diese Welt funktioniert. Also, dass man, obwohl man einfach so dieses klassisch realistische zeigen, wie es ist, das ist ja immer eigentlich eine Behauptung, zeigt man ja eigentlich, kommentiert man ja dann doch sehr viel. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist ein Schüler, den wir dreimal treffen, einmal am Anfang, einmal am Ende und einmal zwischendurch kurz. Ich glaube, Morteza heißt der hat auch seine Hausaufgaben nicht gemacht und er redet von seinen Rückenschmerzen. Und wir treffen ihn aber zwischendurch und sehen, wie er für seinen Vater so riesige Milchkanister herumschleppen muss. Und da habe ich dann immer das Gefühl, wir begreifen auch gleichzeitig, warum die Anforderungen an diese Kinder, die auf den ersten Blick total realistisch scheinen mögen, doch durch die Welt, durch die sie eben manövrieren müssen, durch den Raum, durch den sie gehen, durch die Aufgaben und Missionen, die sie haben, wahnsinnig verkompliziert wird. Und ich glaube, das ist, was er auf alles übertragen möchte, dieses Gefühl, hier, ich zeige euch das. Das sieht einfach aus, aber wenn ihr eine Sekunde darüber nachdenkt, müsst ihr begreifen, dass es viel komplizierter ist. Also vielleicht so ein bisschen wie mit dem Hügel. Da denken wir als Zuschauer auch zuerst, ach, der steht da halt, aber nein, den hat er da mühsam hingebaut. Also es gibt ja viele Regisseure, die so das ganz Natürliche so entstehen lassen, indem sie wahnsinnig viel Arbeit da reinstecken. Das ist auch vielleicht, das machen ja auch viele heutzutage mit Outfits. Alles soll so ein bisschen nachlässig und hingeschludert aussehen in den letzten 20 Jahren der Mode, aber es ist dann oft wahnsinnig viel Aufwand dahinter. Und Ich würde ihn nicht damit vergleichen.
Das Leipzig-Ost-Phänomen, ja.
Da habe ich Kier Starmi immer gesehen, in Leipzig-Ost. Nein, aber ich finde, es gibt viele von solchen Szenen, wo aus Bewegungen einfach oder aus Menschen, die irgendwo hinlaufen, wahnsinnig viel abzulesen ist. Auch zum Beispiel dieser alte Mann, über den wir schon viel geredet haben, der natürlich eine tolle Figur ist, der irgendwie ganz viel über diesen Generationenkonflikt erzählt. Er labert ihn die ganze Zeit zu und diese Sachen erscheinen uns vielleicht, die wir es schauen, poetisch, aber den kleinen Jungen nervt das alles wahnsinnig, als er dann irgendwann ihm anbietet, hey, ich bin so erschöpft, können wir nicht langsamer reden, sonst gehen, sonst kann ich nicht mehr reden, sagt er, ja, dann sei halt still. Also das ist natürlich hart, aber das ist auch irgendwie natürlich, was er denkt. Und dieses Gefühl von, er ist viel schneller als der andere, man ist irgendwie nicht im Einklang miteinander, man hat andere Ziele und auch die Art, wie man dorthin kommt, ist eine andere. Ich finde, erzählt er durch Bewegung so viel von dem Unterschied zwischen eben alt und jung, ohne dabei einen zu verraten, ohne dabei einem irgendwie zu sagen, was du machst, ist falsch. Das ist schon irgendwie auch eine große Schönheit halt irgendwie, halt sich gegenseitig aufhalten, aber auch irgendwie Sicherheit für den anderen ausstrahlen. Man kann aus diesen Einzelszenen, deshalb funktioniert, glaube ich, halt auch jemand wie Kier Starmi so viel in seinen Miniaturen, weil in Einzelmomenten so viel drin ist.
Ja, es ist ja immer eine schöne, diese Beziehung gerade zwischen ganz alt und ganz jung, das ist ja eh immer interessant, einfach auch in der
echten Welt. Ja, weil beide aus der Welt gefallen sind.
Genau, weil beide noch so, und man hat das ja dann sogar auch so, wenn es dann ganz in Richtung Demenz oder sowas geht, dass man dann auch vielleicht auch gefüttert werden muss oder so, weil Windeln kommen wieder. Also es gibt ja so Gleichungen, die es da gibt und gleichzeitig ist man aber so weit voneinander entfernt, dass die Weltsicht eigentlich oder die Welt, in der man lebt, eigentlich eine völlig andere ist. Und ja, das fand ich, ich müsste den, glaube ich, nochmal schauen. So, ich habe zu dieser Begegnung mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Könnt ihr vielleicht auch noch was zu sagen? Ich weiß nur, dass ich da total auf der Seite des Jungen war, als ich das gesehen habe und dachte so, Mann, wie langsam kann man laufen? Also ich war damit identifiziert.
Ja. Wir sprechen ja ab und zu auch über die Beziehung von Film und Videospielen. Und es werden in Videospielen, werden einem ja oft Begleiter.
Ja, so NPCs, die so langsam dann gehen. Ja.
Und plötzlich hat man ein anderes Tempo. Und das finde ich irgendwie ganz schön, diesen Gedanken, die alte Generation drängt der Jungen ihr Tempo auf, auch in Sachen Fortschritt, in der Art, wie sich die Welt verändert hat. Aber ich hatte eine Frage vielleicht auch an Patrick, weil es wird ja bei Kier Starmi viel über diesen Realismusbegriff, über greifbare soziale Gefüge und so diskutiert. Wie würdest du denn seine Beziehung zu sowas wie Realismus irgendwie verstehen?
Ja, ich wollte also gerade sagen, weil ich finde das gerade spannend, also wie du sozusagen das formuliert hast, diese Idee von, also diese Kritik sozusagen an seinem Umgang mit Kindern oder an seinem Umgang mit Iran, hast du so ein bisschen weggewischt, was ich okay finde, weil ich eigentlich mehr oder weniger auf deiner Seite bin. Der Vorwurf ist ja letztlich, dass er praktisch eine romantische Vorstellung von irgend so einem ländlichen Land, das von Kindern bevölkert ist, sehr oft gibt. Und das natürlich sehr viele Dinge ausspart, was jetzt ökonomische Realitäten, politische Ungerechtigkeiten und so weiter. Und ich meine, später werden wir noch bei Ten wahrscheinlich über die Rolle von Frauen so ein bisschen sprechen, aber das ist auch etwas, was erst sehr spät in sein Werk eingeflossen ist und eben sich so ein bisschen versperrt hat. Also diese poetische Hinwendung, die durchaus kritische Untertöne hat, wie wir gerade ja gesehen haben, hat etwas, wie soll ich sagen, sie hat etwas Beschönigendes trotzdem, weil die Welt, die wir da sehen, ist schon etwas, sie ist schon niedlich irgendwie. Und das ist also totales Anti-Argument für Realismus dann eigentlich im Endeffekt. Also er schaut jetzt nicht, ich finde nicht, dass er jemand ist, wo wir jetzt sagen, der schaut schonungslos auf die Welt, sondern er setzt das in einen Rahmen, der eine ganz spezielle Wahrnehmung hat. Und diese Wahrnehmung ist, dieses Wort poetisch finde ich immer sehr schwierig, weil was soll das eigentlich genau heißen? Aber sie ist interessiert an einem, wie du am Anfang gesagt hast, so einem Humanismus, der ein bisschen, der Wahrheiten möglichst fast schon pädagogisch. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige, wichtige Linie in seinem Schaffen. Deswegen sind Kinder natürlich auch super. Pädagogisch und so ein bisschen mit auch einem Verständnis für die Absurdität des Daseins, würde ich sagen, wiedergibt. Und Realismus ist ja dann eigentlich die Art und Weise, wie er das filmt. Und er filmt es eben so, dass dass man das Gefühl hat, die Leute bewegen sich in dem Bild nie so, als würden sie jetzt nur eine Funktion erfüllen in einer Geschichte, sondern immer so, dass über ihre Bewegung, über das, was sie sagen, über die Orte, die er zeigt, noch etwas miterzählt wird. Das, finde ich, ist der Realismus von Kiarostami. Praktisch zu reduzieren und in der Reduktion trotzdem noch mehr zu erzählen, als jetzt nur eine reine Narration. Sei es durch eben die Art und Weise, wie dann Türen aussehen, sei es durch die Art und Weise, wie jemand spricht, also in welchen, nicht jetzt inhaltlich, sondern in welchem Ton, in welcher Art und Weise, sei es eben durch ein Interesse auch für Landschaft. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also da ist es ja nie nur Hintergrund. Das ist immer zugleich Metapher, aber auch Wiedergabe einer Wirklichkeit.
Ja, Natur ist manchmal bei ihm fast so ein bisschen Rettung vor der Zivilisation. Ich muss da irgendwie an Pasolini und seine Verklärung vielleicht fast irgendwie der Landbevölkerung denken. Man hat oft das Gefühl, in diesen Städten, die er trotzdem so viel filmt, fühlt er sich immer so ein bisschen unwohl. Die sind nochmal isolierende, nochmal entfremdendere Dispositive als diese Landwelt. Aber ich weiß nicht. Also ich habe nie das Gefühl, dass er da jetzt verklärt. Diese Romantik, die man da drin da sicher sehen kann, oder diesen Illusionismus, der ja immer so das Gegenteil von Realismus wäre, ist immer so ein Gefühl von, wenn ich euch jetzt einfach das vorhalte und sage, guckt mal, wie schlecht das alles ist, dann seid ihr ja auch kein Stück weiter. Lasst uns das doch zusammen und im Dialog entwickeln. Und ich finde das spannend, weil das ist ja auch oft was gerade schon angesprochen, so unter seinen Kollegen irgendwie immer ein Vorwurf war, so ein Gefühl von Feigheit, und du bewegst die Kamera vielleicht auch nicht, weil du dann irgendwas entdecken würdest, das dir vielleicht nicht gefällt. Das fand ich irgendwie ganz spannend, dass das so ein Vorwurf war, der oft an ihn rangetragen wurde. Aber ich frage mich, wie das dann aussähe. Also ich meine, er hat ja später in seiner Karriere auch immer wieder Beziehungen gehabt zu Regisseuren, die das vielleicht nochmal stärker rausmachen. Also er hat einen Film mit Ken Loach zusammen gedreht, den er auch als einen guten Freund gesehen hat, irgendwie für eine Weile seines Lebens. Und ich frage mich, wie hätte das denn ausgesehen? Also was ist, glaube ich, also was fehlt dir da in diesem Moment? Das überlege ich nämlich selbst für mich auch, weil ich verstehe deine Kritik total, aber komm nicht zu dem Punkt, wo ich sagen kann, so wäre das besser gewesen.
Ja, also das ist genau die Frage. Die glaube ich, der Vorwurf liegt ein bisschen darin, dass man halt sagt, okay, in diesen Dörfern, in denen er da dreht, das ist ja, wie du sagst, auch Teil einer Trilogie, also wo ist das Haus meines Freundes, ist ja praktisch der Auftakt dort in dieser.
Wie hängen die zusammen, weil das der gleiche Ort
ist? Das ist der gleiche Ort, also und später sogar gibt es einen Film, sag mir welcher, Lukas, in dem nach dem Hauptdarsteller gesucht wird.
Genau, und das Leben geht weiter, erscheint ein paar Jahre später, 1990 gibt es ein großes Erdbeben im Nord Iran, und er sucht dann nach den Darstellern seines Films in diesem Erdbebengebiet, beziehungsweise ein fiktiver Regisseur, der quasi Kiarostami ist, sucht nach diesen beiden Darstellern.
Genau, und den Quer durch den Olivenhain wird nochmal da auf den Dreh dann von wieder dem Film davor Rückbezug genommen. Also es hängt schon irgendwie auch inhaltlich zusammen. Ich würde sagen, dass halt es fehlen bestimmte Bilder. Das ist immer in der Filmkritik immer sehr schwierig, wem will man das vorwerfen? Man kann natürlich immer einen Film einfordern, der nicht gemacht worden ist. Das ist aber eigentlich nicht sehr zielführend. Also man muss sich ja mit dem auseinandersetzen, was gemacht wurde. Von daher bin ich bei dir, ich finde auch die Kritik eigentlich nicht besonders zielführend. Gleichzeitig verstehe ich schon, woher sie kommt, wie du. Weil, wenn ich jetzt sage, das ist eine der ärmsten Regionen, einer der benachteiligten Regionen des Irans, und natürlich sieht man, dass die jetzt nicht in Saus und Braus leben da irgendwie, aber man sieht schon nicht genug von wirklicher Armut. Das wirkt alles sehr, ja, eigentlich okay. So halt ein bisschen exotisch für jetzt eben den westlichen Zuschauer, aber jetzt nichts wirklich, wo du sagst so, oh, was ist denn hier los? Und es stellt sich eben immer gerade noch so, dass er nicht wirklich, jetzt sagen wir mal, ins Exil muss, wenn er so einen Film macht. Ich finde, er hat eine super Lösung gefunden, um trotzdem, wie wir schon gesagt haben, kritisch zu sein, aber ich würde es zumindest in den Raum gestellt haben, ob diese Welt, die wir da sehen, nicht ab und zu sozusagen, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen nach links schwenken müsste, um wirklich als Welt für uns greifbar zu sein und nicht nur als ein bisschen das, was wir sehen wollen. Also er gibt uns jetzt gerade in dem Film, auch wenn ich den sehr, sehr mag, schon ein bisschen das, was wir dann sehen wollen.
Hast du das Gefühl, dass das in Teilen auch vielleicht eine kindliche Perspektive, die hier eingenommen wird, das Kind, das vielleicht den vollen Umfang von Armut und Leid gar nicht erfassen kann, sondern das einfach nur als Ausgestaltung im physischen Raum wahrnimmt, durch die Tatsache, dass er laufen muss und dass irgendwie alles karg aussieht und so, und dass man auch Geld hat, das Gefühl hat, dass das Geld für den Kameraschwenk ist vielleicht gar nicht da oder so. Also das war irgendwie so ein bisschen, wie ich mir das vielleicht rechtfertige, vielleicht erkläre, dass es in Teilen eben auch der Versuch ist, in diese kindliche Perspektive einzutauchen, um etwas über diesen Menschen zu lernen, über auch eine ganze Generation von Menschen vielleicht zu lernen.
Ja, aber ich finde aber, dass Armut, ganz kurz, um da kurz mal rein zu grätschen, ja, in euer Gespräch, dass das im Film, also dass, wenn man sich in Ländern des globalen Südens bewegt und wo auch dann quasi ein bestimmtes Grund, oder man unter, ich weiß nicht mehr, was die Armutsdefinition eigentlich weltweit ist, unter einen Dollar pro Tag oder irgendwie sowas, oder irgendwie tief. Es gibt ja so eine Definition, was dann als Armut quasi gilt. Und ich fand immer eigentlich, dass im Kino oft eher das Problem ist, dass Armut, also dass wir bestimmte Arten von Armut immer mit gleichen Bildern quasi sehen und dass hier vielleicht in einer Art einfach, vielleicht sogar authentischer eigentlich gezeigt ist. Also wenn das dann heißt, wenn ich jetzt nicht schnell das Brot hole, dann gibt's keins mehr. So, dann ist das Brot schon alle oder sowas. Oder auch diese Idee, dieses Heft ist so wichtig, ne? Es ist ja ein Schulmaterial auch. Ich meine, da könnt ihr auch ein neues Heft kaufen oder sowas, ne? Und als wir dann sehen, diese eine Seite wird da rausgerissen, zum Beispiel, merken wir schon quasi, wie wichtig das eigentlich ist. Oder dass wie diese Türen da angedreht werden müssen und der eine meint, ach nee, meine Tür, die ist zwar Schrott, aber ich benutze die noch eine Weile und sowas. Ich finde eigentlich schon, dass wir hier was mitbekommen von den Zuständen eigentlich, in denen die Menschen leben, ohne dass man da jetzt so vielleicht voll drauf hält oder sowas. Ich fände, also ich habe, ohne jetzt ihn so viel zu kennen und die Diskurse, die um ihn existieren, schon das Gefühl, dass die Themen, auch zum Beispiel die Rolle der Frau, immerhin ja in dem Film an den Rändern schon zu sehen ist, ne? Also wenn die Männer dann da auf dem Markt sitzen und rauchen und weiß ich nicht was machen und die Frauen dann die ganze Zeit mit dem Haushalt quasi beschäftigt sind zum Beispiel, ist das ja auch eine Art von Kommentar vielleicht, die sich da zeigt.
Ich bin ja auch eigentlich dagegen, also ich finde es ja, es muss ja nicht jeder, nur weil er in eine arme Region oder aus einer armen Region kommt oder dort filmt, dann einen Film darüber machen, ja, das ist ja auch nicht der, also es ist ja auch ein bisschen eine komische Erwartung. Wir haben ja auch zusammen dieses Special zum rumänischen Kino gemacht, und da ist es ja, also mit Munchiu, und da ist es ja auch so ein bisschen ein Vorwurf da, dieser Miserabilismus sozusagen, der da im Raum ist, immer wieder. Und das finde ich eigentlich auch vollkommen okay. Ich glaube, es geht hier bei ihm dann schon um die ganze Filmografie. Also der Vorwurf jetzt an einem, der ist an einem, ja, Film schwer festzumachen. Also warum ist nie dieser Film gekommen von diesem sozusagen nationalen Künstler? Das wäre dann eher die Frage, um noch so mal zurück auf Lukas Frage zu kommen, also sozusagen, ist das eigentlich einfach die Perspektive eines Kindes? Ich finde ja eigentlich bei Kiarostami ganz, ganz spannend, dass es nie eine einfache Identifikation gibt, jetzt im Sinn von, ich fühle mich als das Kind, in dem Film eigentlich noch am meisten. Das ist auch einer der positivsten Figuren, finde ich, also der heldenhaftesten Figuren in der ganzen Filmografie. Es gibt ja auch einen anderen Film, wo ein Junge, der eigentlich ganz ähnlich ist, der Protagonist ist, The Traveler. Ich glaube, da gibt's keinen deutschen Verleihtitel. Ja, ja. Und der ist viel schwieriger sozusagen zu lieben.
Er ist ja auch irgendwie ein Betrüger, oder?
Genau, also, ja, genau. Und das ist immer wieder ja in seinen Arbeiten so, dass die Hauptfiguren eigentlich nicht wirklich so Identifikationsfiguren sind. Und diese Gleichzeitigkeit von Identifikation, aber auch Distanz, finde ich erstens ganz entscheidend, um überhaupt sich mit diesem Kino zu befassen. Und zweitens, in diesem Fall würde das für mich dann nicht als Ausrede zählen, warum man was sieht oder nicht, weil ich finde schon, dass er uns auch neben der Perspektive des Jungen auch den Jungen aus einer distanzierten Sicht sozusagen zeigt.
Ich finde halt tatsächlich, man ist oft relativ weit außerhalb dieser Figuren. Das ist ja auch dieser formalistische Zugang, der er oft hat. Das ist selten irgendwie so eine Ego-Perspektive, eine subjektive Perspektive, die hier eingenommen wird. Aber ich finde das eigentlich, das ist ja auch immer sein Weg. Also wir kommen ja an die Menschen heran oder an ihre Empfindungen erstmal durch Distanz, durch ihre Beziehung zur Welt und so. Also ich glaube, bei ihm ist ja oft die Beziehung zwischen Dingen wichtiger als die Dinge selbst. Also deshalb sind ja auch Wege und das Gehen irgendwie von A nach B oder von A nach Fragezeichen immer so entscheidend halt. Ich finde, darf ich The Traveler vielleicht ganz kurz erklären, weil ich das so eine schöne Idee finde. Wirklich nur ganz kurz. Es geht um einen Jungen, der, glaube ich, der zu einem Fußball spielen möchte. Gerne. Und dafür verdient er Geld, indem er mit einer Kamera ohne Film, wenn ich mich richtig erinnere, unterwegs ist, um quasi Fotos für die Leute zu machen. Aber er hat überhaupt keinen Film drin, sondern er ist quasi einfach nur jemand, der durch das Schauen und durch die Kamera in der Hand zum Fotografen wird. Und das Fußballspiel verschläft er dann nachher noch. Und das finde ich alles so eine schöne Konstruktion, dass ich einfach so schon das Erzählen bereitet mir irgendwie Freude bei diesem Film.
Ja. Darf ich ein Abschlusswort dazu, das liegt mir noch auf der Zunge. Ich würde nämlich auch aufgrund dieses Abschlussbildes des schlafenden Jungens nochmal insistieren, diese Rettung in letzter Sekunde, die ihr jetzt beide so schön evoziert habt, ist für mich nicht nur, dass dieser Junge die Hausaufgaben erledigt für seinen Freund, sondern auch, dass da eine Blume reingelegt wird in dieses Hausaufgabenheft. Und das ist eben nochmal diese Idee einer möglichen Flucht, ist nicht nur das Folgen einer Regel und dass wir das irgendwie, dass man da solidarisch zusammenhält, sondern ist noch ein kleines i-Tüpfelchen. Es ist die Schönheit, die es trotzdem geben kann in dieser Welt.
اونی که تو روش خاک میریزی آدم نیست اونا یه آدم بود دیگه تو این چاله نبود میفهمی حرفمو
من میدونم که خودکشی از گناه ها میکرده است اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه
زندگی مشکلی پیش بیاد برای کسی اینجور راه حل باشه که خب توی دنیا.
Ja, von dumm zu Kirschen vielleicht mal. Ich finde es interessant, was du gesagt hast, Lukas, denn ich hatte das Gefühl, dass ich zum Kind in, wo ist das Haus meines Freundes, zum Jungen besser connecten konnte und schneller so in seiner Welt sich drin war, weil ich diese kurze Vorgeschichte im Klassenzimmer gesehen hatte. Obwohl ich ganz ehrlich auch am Anfang auch gar nicht so ganz gecheckt habe, warte mal, welches Kind ist das jetzt und wer hat jetzt welches Heft und so. Also hat ein bisschen gedauert, bis der Groschen wirklich bei mir gefallen ist und ich dann drin war. Und das ist aber bei Der Geschmack der Kirsche von 1997 ein bisschen anders gewesen, denn da wissen wir ja am Anfang noch gar nicht, was dieser Mann eigentlich will. Herr Buddy, der mit seinem Auto durch die Randgebiete Teherans fährt und jemanden sucht, verschiedene Menschen, so ärmere, vielleicht auch Arbeiter, anspricht und fragt und sagt, er hat viel Geld, das er denen geben kann für einen sehr einfachen Job. Und er nimmt sie dann mit ins Auto und die denken, wissen am Anfang nicht so genau, was soll das, steige ich da jetzt ein oder nicht, haben vielleicht auch die Erwartung, dass er da was Sexuelles vorhat oder so. Und dann finden wir aber raus, er will sich umbringen. Und hat dafür schon auch ein Loch gegraben und den Plan gefasst, sich darin umzubringen und will dann, dass ihm jemand dabei behilflich ist, indem er dann dieses Loch am nächsten Morgen zuschüttet. Und er gabelt da unterschiedliche Leute auf, die das aber aus unterschiedlichen Gründen nicht machen wollen. Der erste vielleicht weiß, da werden wir jetzt viel drüber diskutieren wollen, was da diese Beweggründe sind. Vielleicht eher, weil es unangenehm ist, dann weil der Glaube dagegen spricht. Und einer, der auch selber eben Suizidversuch hinter sich hat und ihm dann versucht zu erklären, warum das Leben eben doch lebenswert ist. Also vielleicht tatsächlich dieses i-Tüpfelchen der Blume in dem Hausaufgabenheft ist hier natürlich diese Sache nochmal die Kirsche schmecken. Dafür würde es sich eventuell schon lohnen zu leben. Und ich muss leider sagen, dass ich zu diesem Film keinen so guten Zugang gefunden habe wie noch zu dem davor und deswegen sehr gespannt bin, was ihr jetzt so dazu sagt, weil ich weiß, dass es als einer seiner besten gilt. Roger Ebert hat ihn ja gehasst, diesen Film, irgendwie fand ihn unglaublich langweilig. Ich glaube, auf seiner Most Hated Movies Liste und sowas ist er drauf. Ich melde mich da jetzt nicht unbedingt da mit ihm in ein Zimmer vielleicht zusammen begeben. Aber ich muss persönlich sagen, und deswegen bin ich gespannt, was ihr da noch so formalistisch erkannt habt in den Dialogen, als ich so dachte, hier geht's um besonders poetische Sprache, hier geht's um besonders Tiefgründiges. Mich haben diese verschiedenen Erklärungen, warum man sich nicht umbringen will und diese verschiedenen Diskussionen, die da geführt werden, nicht so gegriffen. Ich fand das auf den ersten Blick nicht so tiefgründig und interessant, was besprochen wurde. Und das Ende des Films, wir sehen ja dann ein Kamerateam und da haben wir ja dann wieder diese Brechung der Filmform und so weiter, hat mich auch eher so ein bisschen, um es ketzerisch zu sagen, eher unbeeindruckt hinterlassen. Und ich will aber dem Film nicht absprechen, dass so ein beim zweiten Mal schauen, der doch bei mir wieder gewinnen würde. Formalistisch fand ich da schon auch ein paar Sachen interessant, aber ich würde ganz gerne mal hören, ja, Lukas, was Was siehst du im Geschmack der Kirsche?
Ja, gut, ich meine, zu Roger Ebert, da habe ich ja schon mehrfach hier gesagt, ich fand immer, das war wahrscheinlich ein besserer Autor als Kritiker. Und Marcel Reich-Ranicki hat gesagt, es ist die Pflicht des Kritikers, sich manchmal zu irren. Und vielleicht hat er davon ein bisschen zu oft Gebrauch gemacht. Gerade in diesem Fall hat er es vielleicht übertrieben. Nein, ich finde das tatsächlich einen ganz bemerkenswerten Film. Ich verstehe, dass man sich an manchem bestimmt stören kann. Aber diese Offenheit, diese fast fabelartige Herangehensweise, ganz viel offen zu lassen und das einfach zu reduzieren auf dieses Moment, da ist ein Mann, der fährt durch die Welt, der sucht jemand, der ihm nicht tötet, sondern in seinem Tod beisteht. Das öffnet für mich so viele Pfade und so viele Tore, dass ich einfach nur angetan sein kann. Und ich meine, so dieses reine Involviertsein, die Frage nach Emotionen, die bei dir vielleicht auch mitklingt, die ist für mich nicht bei dem ersten Mann, dem kurdischen Soldat, nicht beim zweiten, beim afghanischen Seminaristen, sondern bei dem Taxidermisten, den wir dann nachher treffen, der selbst damit Erfahrung gemacht hat. Wir sehen ja, wie du schon beschreibst, drei Diskussionen eigentlich über den Tod. Der eine wird mit einem jungen Mann geführt, für den das alles fremd und fern ist, für den das eine andere Welt ist. Sicher, er ist Soldat, aber das heißt nicht, dass er den Tod irgendwie als Teil seines Lebens oder als Teil des Daseins schon akzeptiert hat. Und er steht natürlich auch in gewisser Weise für eine Institution. Er steht auch, wie wir gerade vielleicht schon bei Wo ist das Haus meines Freundes gesagt haben, stehen die Menschen auch irgendwie immer mit einem Bein in Institutionen drin. Also er steht natürlich für das Militärische. Der Seminarist hat natürlich diese Beziehung zum Religiösen und zum Islam. Und es wurde um diesen Film ja auch viel darüber gesprochen, dass es ja vielleicht auch ein Film ist, der verboten worden ist, weil er in eben über ein Thema und über einen Zugang zu diesem Thema spricht, der vielleicht einfach auch den gläubigen Institutionen des Landes nicht lieb war. Und in dem Moment, in dem er dann trifft auf den Zweifler, den Haderer mit dem Leben, der dann aber einen Zugang gefunden hat, nicht nur in den einfachen Dingen, sondern auch in einer bestimmten Beziehung zur Natur, zum er ist ja Taxidermist, er stopft, ich glaube, Wachteln aus in dem Moment, wo wir ihn dann nachher treffen an bei diesem Museum, also jemand, der aus der Welt Kunst irgendwie macht, der Künstlichkeit macht und damit irgendwie errettet, der Leben fortsetzt im Nichtlebendigen. Also das ist für mich einfach immer ein Moment, wo ich natürlich auch diesen Film, wie schon vorhin angedeutet, so für mich selbst vollende, wo ich beginne, all meine persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen und alle schmerzhaften Momente irgendwie da reinzulegen und so. Also ich glaube, das ist natürlich immer, was ich schon vorhin andeuten wollte. Kiarostami ist ein Regisseur, dem man mit sich selbst gegenübertritt, der mit einem arbeitet, der einem Angebote macht und man muss die dann auch annehmen. Und wenn man manchmal vielleicht irgendwie halt damit Schwierigkeiten hat, wenn man das Gefühl hat, da wird einem zu wenig gegeben, dann hadert man dann mit denen. Aber ich habe dann, ich musste dann an so absurde Momente in meinem Leben denken, wie irgendwie, als ich als Teenager mit so einer Pfadfindergruppe viel rumgegangen bin und irgendwann saß man im Turm, den diese Pfadfindergruppe gemietet hat und man sprach darüber, hey, habt ihr schon mal über Selbstmord nachgedacht? Und dann erzählen alle diese 14-, 15-Jährigen inklusive mir darüber, ja natürlich. Und man begreift, wie sehr das Teil des Lebens ist. Und in solche Momente fühlte ich mich dann zurückversetzt. Und also ich fand den Film in seiner Schlichtheit wahnsinnig anrührend. Und es gibt ja viele Regisseure, bei denen das so ist, bei denen man dann über die letzte Wirkung, die kann man dann nicht gänzlich erklären. Kino hat ja auch immer was Inkommensurables, immer ein Punkt, wo man nicht mehr durch Worte weiterkommt. Das ist ja auch das Absurde des Arbeitens als Kritiker, dass man über etwas arbeitet, wo man eigentlich immer davon träumt, irgendwann mit dem Erklären, mit den eigenen Worten nicht weiterzukommen. Und das habe ich bei diesem dritten Gespräch, das jetzt auch, also wie gesagt, ich will nicht immer für einen Film mit meinen Emotionen argumentieren, das ist sicher auch billig, aber ich merkte dann irgendwann, wie meine Freundin zu mir rüberguckt und ich merkte dann erst, wie sich so schon an meinem Kinn die Tränen sammelten. Also wie wirklich so Linien, wie vielleicht diesen Hügel hoch so sich über meine Wange gebunden haben, weil ich einfach so sehr alle Ängste und Sorgen und Erfahrungen und Fragen, die man an das Leben stellt, plötzlich irgendwie so zusammenfinden. Aber mich würde da Patricks Perspektive interessieren, bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde darüber rede, warum ich das so wahnsinnig traurig gerade in seiner Einfachheit finde.
Es würde mich auch total interessieren, vor allem der Aspekt, bei dem ich zum Beispiel das erste Fragezeichen habe. Es geht ja nicht, wie schon beschrieben, um die Beihilfe zum Selbstmord, sondern um dieses Zuschütten des Grabes eigentlich nur später, also dieses Beistehen oder dabei sein und wie du das auch liest, würde mich interessieren, Patrick.
Mhm. Es ist, fand ich jetzt sehr spannend sozusagen, dieses, die Persönlichkeit oder das Selbst vor dem Film, wie du das betont hast, Lukas, weil ich finde halt, darum geht es sehr stark tatsächlich bei Kiarostami und er lässt halt auch wirklich diese offenen Stellen und dazu gezählt auch das Ende oder die eigentliche Motivation dieses Mannes, die immer so ein bisschen noch genug Raum lässt für uns, um entweder ein Rätsel zu sein oder unverständlich oder halt tatsächlich, die wir selbst füllen müssen oder können mit eigenen Emotionen. Und dazu zählt für mich auch, also wenn du mich so direkt fragst, dieses Ende in all seinen verschiedenen Ausprägungen. Also sowohl, was du schon gesagt hast, Christian, dass dann das Filmteam auftaucht, als auch diese Idee, dass es hier nicht darum geht, also dass es einfach um jemand geht, der ihn da verschwinden lässt, sozusagen, wirklich einbuddelt. Und was ich sagen würde, ist, dass es hier um, es geht, also was mich sehr, sehr stark bewegt an diesem Film, ich bin jetzt nicht ganz so begeistert wie Lukas, ich finde, es ist für mich, es war lange Zeit so ein bisschen wie das siebente Siegel von Ingmar Bergman für mich in meinem Kopf. Ich habe jetzt wieder reingeschaut, ich habe ihn nicht ganz gesehen, aber er hat mir jetzt wieder viel mehr gegeben. Vielleicht habe ich ein bisschen Distanz gebraucht. Mhm. Es ist so, dass was mich daran sehr bewegt, sind diese Szenen, in denen eigentlich nicht gesprochen wird. Das sind kurze Momente, in denen er einfach fährt und schaut. Und man ist alleine im Auto mit diesem Menschen. Und dieses Gefühl, im Auto zu sein, diese Trennung, die zwischen ihm und der Umgebung stattfindet, dieses dumpfe Rauschen, das da herrscht, diese Blicke, die man versucht zu lesen, zu deuten, vielleicht sind sie nur dem Verkehr geschuldet, vielleicht sind sie tatsächlich irgendwo hingerichtet, wo er in eine andere Welt ist. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat, weil diese Trennung zwischen Welt und diesem Mann findet so, so stark statt, praktisch auf einer ästhetischen Ebene, durch den Ton, durch das Bild, durch diese Trennung im Auto. Ich meine, wenn wir im Auto sind, sind wir irgendwie isoliert von der Umgebung. Und gleichzeitig, was er möchte, ist zurück zur Erde. Nicht, er möchte ja irgendwie, also er möchte ja in der Erde sein. Und diese Sehnsucht, finde ich, spürt man von Anfang an, wenn er da rumfährt und versucht, mit Menschen Kontakt zu aufnehmen, weil er muss diesen Kontakt ja aufnehmen, um jemanden zu finden. Mhm. Das ist ja das Gegenteil von dieser Distanz wieder. Und genau in diesem Spannungsfeld, also die Verbindung mit der Welt und dem davon völlig entfremdet sein, findet diese Suizidreflexionen finden da statt.
Was genau? Warum braucht er, also vielleicht habe ich nicht ganz verstanden, oder wie lest ihr das, warum ist das so konstruiert? Warum braucht er jemanden, der das Loch zumacht überhaupt?
Ich hatte das so verstanden, dass Kino ja auch immer Zeugenschaft ist. Kino ist ein Einfangen, ein Einfrieren, ein Festhalten der Welt. Und ich habe ihn die meiste Zeit des Films, jetzt wenn ich das bei Patrick so in der Beschreibung höre, so fast als untot wahrgenommen. Also er ist noch nicht tot, aber er ist definitiv auch keiner mehr von den Lebenden, sondern man hat oft das Gefühl, er hat so was Geisterhaftes, so erwartet, er braucht jemanden, der ihn so nach drüben fährt, er braucht den Pförtner, der ihn jetzt hinüber befördert und der irgendwie ihn zurückführt, also wie das schon bei Patrick anklang, er ist ja fast lebendiger eigentlich in dem Moment, in dem er im Grab liegt, in dem er irgendwie mit der Natur und dem Mond und dem Regen und dem Gewitter dann irgendwie das so auf ihn wirkt, da ist die Isolation des Autos, dieses sehr merkwürdigen Leichenwagens, dieses fahrenden Sargs plötzlich weg und das Interessante ist, dass er natürlich durch dieses Ende, das dich so vielleicht, glaube ich, auch gestört hat, dass er dadurch lebendig wird. Also, dass diese Hinwendung zum Leben oder zur Welt erst durch das Liegen im eigenen Grab irgendwie greifbar wird. Und ich finde,
also, wen hat das Ende gestört? Was meinst du jetzt?
Du hattest doch gesagt, dass sich das Ende so frustriert hat irgendwie im Vorfeld, oder? Dass es dir so fast wie so ein Prank irgendwie vorkam. Also so, haha, es war alles nur ein Film mäßig.
Ja, genau, das war so mein, also das war nur ein Gag, glaube ich, den ich im Discord gemacht habe. Aber die Frage ist schon, was er damit wollte. Du hattest ja auch wir hatten da schon kurz so geschattet, Lukas, auch rausgefunden, dass es eigentlich ein anderes Ende auch geplant war, das fand ich nochmal interessant.
Genau, er hatte
und das Ende im Grab fand ich eigentlich ganz gut, nur das, was danach kommt, hat mich verwundert einfach.
Und das einzuordnen, er hatte wohl ein Ende auf 35mm gedreht und es gab dann Probleme mit der Kopie und dann hat er das Videomaterial, das glaube ich sein Sohn oder so gefilmt hatte, vom Set dann irgendwie da benutzt und ich fand das Ende irgendwie schön oder beeindruckend, weil es so, es hat tatsächlich durch dieses Videomaterial so was Jenseitiges für mich. Ich habe dann irgendwie gedacht, okay, es geht vorher oft um die Soldaten, alle diese drei Menschen, die wir sehen, stehen irgendwie durch Kurdistan, durch Afghanistan, durch Aserbaidschan, auch mit Konflikten irgendwie in Verbindung, und ich hatte das Gefühl, wir sehen hier fast so eine Art Himmel am Ende auf kuriose Weise. Also das Jenseits ist ein Making-of des Films, der Leben ist irgendwie. Das fand ich ein Verhältnis, das eigentlich ganz interessant ist.
Oder ist nicht ein Film auch auf eine gewisse Weise, also jetzt sage ich, eine zugespitzte Metapher, ist nicht ein Film oder eine Kamera auch ein rumfahrender Leichenwagen? Also ist nicht...
Ja, Mumien-Effekt, wow. Wer hatte das ja gesagt?
Wir haben schon schöne Sachen Benasch, gehabt. Ja. Illusionismus fand ich schön, Kamera als fahrender Leichenwagen fand ich schön, ja.
Also nein, also wirklich so, dass ich glaube, bei ihm geht's ja, also deswegen, es ist ja nicht nur in diesem Film, also so, dass es, dass das Auto da so eine wichtige Rolle spielt, deswegen, ja, ich glaube, es geht schon sehr stark darum, dieses Gefühl, dass man sich sozusagen bewegt und einen Ausschnitt sieht. Ich meine, das wurde ja schon so viel darüber, ich meine, das gibt's ja bei Zügen, diese Diskussion oder diese Idee gibt's ja sehr, sehr oft. Ich find's halt nur insofern bei ihm dann sehr ausformuliert, weil, also so hätte ich jetzt dieses Ende auch mitverstanden, dass da dieses Filmteam nochmal kommt, dass es eben, also für mich war das nochmal so eine kleine Erinnerung, was eigentlich wir vielleicht mit dieser Figur zu tun haben oder was Kiarostami selbst mit dieser Figur zu tun hat. Diese Welt, die man zwar filmt, die da ist, aber die ja eigentlich nicht, die man eigentlich nicht berührt. Und diese Sehnsucht, da nicht hinzukommen sozusagen, da ist immer was Gemachtes. Und mir ging es ehrlich gesagt ein bisschen wie Christian. Ich finde das bei diesem Film, und es ist ja bei mehreren Filmen von Kiarostami immer wieder so, dass der filmemacherische Prozess mit beleuchtet wird. In diesem Film hat es mich auch ein bisschen irritiert, weil ich fand, das hat er nicht gebraucht. Und es macht auch für mich völlig Sinn, dass das ein nachträglich irgendwie aus Not geborene Situation ist, was dann aber das natürlich auch wieder schöner macht.
Ja. Weißt du, wo ich da wissen immer? Wir, was diese Szene gewesen wäre, die eigentlich geplant war? Stand das da in dem Buch, Lukas?
Ja, du beziehst dich, ich glaube, der 10. Ausgabe vom Magazin Revolver so ein Interview von ihm gefunden. Aber nein, da steht da nichts mehr zu. Da ging es nur um sein Verhältnis zu digitalen und Videokameras und ihre Leichtigkeit und dass er zum Beispiel über diese Szene gesagt hat, hey, die Soldaten waren viel gelöster, wenn da nur die kleine Videokamera war und nicht diese massive, riesige 35mm Kameras. Da ist sicher die Beziehung, die er auch zu jemandem wie Agnes Varda hat, die ja auch irgendwie viele Filme darüber gemacht hat, dass sie auf einmal eine kleinere Kamera hat und auf einmal die Menschen ganz anders reagieren hier. The Gleaners and I, also die Sammler und ich ist, glaube ich, der deutsche Titel oder so. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen auch die Beziehung gesehen. Also ich finde das, ich muss immer an das Ende von Apichatpong Verasethakuns Onkel Bonmi denken, wo ja auch auf einmal so ein komischer Umbruch kommt und wir in so einer ganz anders gefilmten Welt sind. Und irgendwie bei so einem jungen buddhistischen Priester, glaube ich. Und so habe ich dieses Ende irgendwie immer auch gelesen, dass man plötzlich in so einer anderen Welt ist. Und wir merken, es geht nicht darum zu sagen, dass es ein Film ist, sondern dass es eben auch ein Film ist. Und dass Leben und Film auf so eine komische Weise zusammenhängen und beide halb tot und halb lebendig sind. Also ich kann schon verstehen, dass euch das stört. Aber ich hatte das jetzt nie als so ein Haha, schaut mal erlebt, wie vielleicht bei dem einen Alejandro Jodorowsky-Film. Ja. Ich glaube, der Heilige Berg, wo ja auf einmal auch er da steht und sagt so, haha, es ist alles nur ein Film. Ich hatte das nie
der Kokosnuss auch, ne?
Ich hatte das nie so als Gag verstanden, sondern als so eine komische andere Welt, die nochmal aufgelegt wird, die ich irgendwie so in diese, ich mag das Rätselhafte, das dieses Ende für mich dann doch hat, aber ich verstehe total,
halt
wenn man es anders
empfindet. Ich rede jetzt hier auch immer mit vielen Leuten, die noch tiefer in den Themen drin sind und sowas, und für mich gibt's halt so Themen beim Film, bei denen ich immer so das Gefühl habe, okay, ich finde die auch interessant, aber ich habe nie so eine richtige Haltung dazu. Und eine Sache, die halt ganz oft auch immer angesprochen wird, oder wenn man anfängt, sich mit Filmen zu beschäftigen, ist halt immer Brecht und der Verfremdungseffekt und so. Und so richtig weiß ich, also wahrscheinlich gibt's auch einfach nicht eine eindeutige Lesart davon, zum Beispiel halt das Filmhafte des Films offensichtlich zu machen, wie man das jetzt liest, ne? Also so, ne, man kann das natürlich als ein Rauswerfen des Publikums. Also man könnte es ja zum Beispiel so lesen, wir sind ganz klar auf Linie mit diesem Mann und sind völlig in seiner Gedankenwelt, dann liegen wir mit ihm im Grab und dann wird uns gezeigt, ah, es ist nur ein Film. Wir werden daran erinnert. Man kann es aber auch ganz anders natürlich lesen, und deswegen, ich habe da immer noch nicht so eine ganz richtige Haltung dazu entwickelt, was er eigentlich da damit sagen will. Ich fand es nur, glaube ich, formal erstmal nicht so interessant. Ich hätte es, glaube ich, hier stärker gefunden, den Film, ohne dieses, wenn man es als Gimmick sieht, Gimmick zu Ende zu bringen. Was mir gerade gekommen ist, der Gedanke, könnte man es auch andersrum lesen, also dass nicht dieser Mann, der, weil das musste ich jetzt, als du Vera Setakul angesprochen hast, dran denken, auch bei Memoria, vielleicht sprechen wir da in Wien oder ihr auch nochmal drüber, der läuft ja da auch. Kann nicht auch so dieser Mann als so ein Gesandter, eine Art Geist gesehen werden, der Versuch, und die anderen sind eigentlich die Protagonisten, also die einsteigen, sind eigentlich die, die überzeugt werden sollen, oder vielleicht auch vom Teufel oder sowas, ihm zu helfen, dabei sich umzubringen. Und er schafft es quasi nicht so richtig, jemanden davon, obwohl doch den letzten überzeugt er, ne? Das würde mich nämlich auch interessieren, wie er das liest, dass er dann nochmal hingeht und ihn nochmal fragt. Aber man könnte es ja auch quasi andersrum lesen.
Er ist so eine Prüfung für die Menschen.
Er ist eine Prüfung für die Menschen und liegt dann am Ende so als Beobachter halt dann selber im Grab und schaut wieder in den Himmel oder sowas. So, das fand ich auch nochmal ganz interessant.
Ja, ich denke, man könnte hier, also das ist ja genau der Punkt dieser Offenheit. Ich glaube, man kann sehr viel unterschiedliche Lesarten oder wie auch immer man das nennen möchte, anwenden. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil es schon, also er ist jetzt ja nicht aus einem katholisch oder christlichen Kontext. Das heißt, ja. Also die persische Symbolik oder also wie auch immer ist, glaube ich, eine, die, also mir fehlt da einfach das Detailwissen oder überhaupt das Wissen, um da wirklich viel dazu zu sagen. Aber ich glaube, das sind einfach dann noch Dinge, da müsste man sich unterhalten mit Menschen aus dem Iran, die vielleicht dann nochmal ganz andere Gedanken haben zu, wer diese Figur ist oder was das alles so genau bedeutet. Wir gehen da halt mit einem wahrscheinlich größtenteils christlich geprägten Instrumentarium ran, wie man dann so über Tod und Selbstmord und Spiritualität in so einem Fall nachdenkt, und das ist auch völlig legitim natürlich, also was anderes bleibt uns nicht übrig, aber wir ich glaube, wir müssen schon darauf hinweisen, dass da, wenn da eine Metaphorik noch drin ist oder wenn da was dabei ist, dass das natürlich auch geprägt ist von der Kultur, aus der Kiarostami stammt.
Absolut. Ich habe aber das Gefühl, was dieser Tod auch total enthält, und ich glaube, das ist irgendwie auch ein Eindruck, der sich durch alle diese Filme zieht, ist eine Sehnsucht nach Ritualen, die Sachen Sinn geben. Also es geht ja auch in diesem Moment, in dem da jemand ist, um das Ritualisieren dieses Todes. Und das schien mir auch irgendwie ein ganz wichtiges Thema zu sein. Auch bei Ten werden wir ja gleich noch über diese Frau und ihre dreimal tägliches Beten reden und so. Und ich habe das Gefühl, so Rituale sind auch so ein total großes Thema bei ihm. So dieses Gefühl, wie durch Wiederholung, das ist ja auch in seinen Gedichten ganz oft, wie durch Wiederholung oder das reine Beibehalten eines Gedankens irgendwie plötzlich was Neues entsteht. Also es gibt ja dieses komische Joker-Zitat, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche macht und hofft, dass was anderes passiert. Aber ich würde sagen, das wäre auch die Definition von einem Ritual. Und das ist in seinen Filmen irgendwie oft, dass so bestimmte, auch so komisch, so Schleifen durchlaufen werden. Und eine Sache, die ich bei dem Film vielleicht noch ansprechen würde und euch dazu befragen würde, ich fand, das war ein stellenweise sehr lustiger Film auf ganz krude Weise. Also, wenn er da einmal vom Weg abkommt und dann wird er irgendwie von ganz vielen Leuten gerettet und wir würden das normalerweise als total netten Gestus verstehen, dann bekommt das aber auch so eine kuriose Note, weil er natürlich auf dem Weg in seinen Tod ist. Und ich glaube, der Moment, wo ich bei diesem Film jedes Mal lache, ist, wenn er panisch diesem Taxidermisten hinterherfährt und ihm dann noch sagt, ja, könntest du bitte morgens dann zwei Steine auf mich werfen, um zu gucken, ob ich noch lebe? Und dann sagt ihm der Taxidermist zurück, ja, ich werf drei, nur um sicher zu gehen. Ich finde, das ist genau diese Verbindung von Ritual, von großen Fragen und von so einer absurden Kleinteiligkeit, von so einer Weltzugewandtheit, die ich irgendwie sehr schön finde. Also ich finde, das ist irgendwie so, nee, also zwei ist natürlich Quatsch, aber bei drei, da wird ein Stiefel drauf. Ich finde
übrigens witzig, dass du das mit dem Joker verbindest, weil es, glaube ich, dieser Charakter war es in Far Cry benutzt, und ich habe jetzt gerade nochmal neben das gegoogelt, Einstein wird es übrigens zugeschrieben, dieses Zitat, also Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results, aber es ist scheinbar nicht so richtig klar.
Ich wusste auch, dass es nicht das originär vom Joker
aber ist. Aber es könnte sein. Ich dachte, du sagst gleich, das große Thema von Kiarostami ist We Live in a Society. Ja.
Aber auch der Joker, auch ein Thema, das ihr nicht im Kiarostami-Podcast erwartet hatte. Ich habe hier aber keine Bingo-Liste liegen, wo ich Sachen abhaken muss. Das müsst ihr mir glauben.
Ja. Ich würde das ein bisschen mit tatsächlich mit sowas wie Beckett verbinden, was du gerade gesagt hast. Ich finde gerade der Geschmack der Kirsche ist ein bisschen ein Samuel Beckett-Film in gewisser total. Hinsicht. Und das habe ich auch vorher, habe ich mal diese Absurdität schon erwähnt, des Daseins, die bei ihm schon eine Rolle spielt. Und die, ich fand das eben eine schöne Beobachtung, weil diese, also mit den Ritualen, weil diese Rituale ja nicht nur inhaltlich sozusagen für die Figuren eine Rolle spielen, sondern auch formal hat man das Gefühl, sein Werk ist immer reduzierter geworden, weil die Form immer klarer und ritueller mit Wiederholungen, mit klaren Strukturen, also bei Ten werden wir das ja gleich sowieso sehen, aber selbst hier, ihr habt es ja schon, also wie Christian den Film eingeführt hat, drei Gespräche, alle so und dann das und das ist irgendwie sehr klar strukturiert. Ja. Das ist natürlich auch dieser lyrischen Praxis, die ja auch auch Teil seiner Arbeit ist oder war, natürlich daher auch rührt.
Wie ist da die Verbindung genau? Also, weil ich fand jetzt nicht, dass seine Dialoge besonders poetisch sind oder diesen Konnex habe ich noch nicht ganz gemacht. Gedichte, Sprache oder ist es eher so, dass er wie... Wer hat denn Filme noch so als Gedichte gesehen? Da hatten wir doch auch irgendwann nochmal ein Special, das weiß ich gar nicht mehr. So, dass er ja das eher hier auch in die Form irgendwie umsetzt. Weil die Dialoge sind ja manchmal auch eher sehr klar und
ja, ja, aber Klarheit
erstmal ist, eindimensional.
Klarheit ist genau, glaube ich, was seine Lyrik ist. Er ist eher so ein Haiku-artiger Poet. Und ich glaube, dass für ihn in der Sprache eher so die einfache, möglichst klare Beobachtung von Phänomenen und dieser... formulieren wir es gleich poetisch, der Wind, der zwischen den Zeilen weht, dann eigentlich interessant ist. Und das ist, finde ich, schon sehr sichtbar in seinen Filmen. Und das sind jetzt keine sprachlichen Verrenkungen. Das ist ein sehr moderner Poet gewesen, wenn man so möchte. Genau.
Ja, ich finde auch, dass diese Einfachheit ja so total das Wesen seiner Poesie ausmacht. Ich habe ja schon vorhin gesagt, wenn er redet, wenn er irgendwie, es gibt so einen Film, A Walk with Keir Starmer, wo er, ich glaube, nach den Dreharbeiten oder während den Dreharbeiten von Ten irgendwie mit so einem Kollegen unterwegs ist und man hat immer das Gefühl, alle Sätze, die er sagt, sind genau eigentlich wie seine Gedichte. Er sagt dann irgendwann zu diesem Gesprächspartner mit der Kamera, ja, das ganze Leben ist eine Autofahrt und wir sind auf der halben Strecke. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil das natürlich auch die Doppelung ist mit, man filmt einfach einen Baum oder eine Tür oder eine Fensterscheibe. Das sind ja so auch die großen Motive seiner Fotografie, die ja auch in vielen Ausstellungen gezeigt worden ist. Das sind ganz, ganz schlichte Bilder und das greift einfach so schön ineinander. Die Sprache ist einfach, die Bilder sind einfach. Also das finde ich normalerweise kein tolles Kompliment, aber er ist definitiv jemand, der sehr, sehr unprätentiös ist irgendwie. Man hat das Gefühl, dass er wächst schon aus Einfachem. Deshalb ist er ja auch oft mit Ozu verglichen worden und deshalb hat er ja auch diesen Ozu-Hommage-Film gemacht, hier mit Five, der Five Dedicated to Ozu heißt in manchen Fassungen und so. Also ich glaube halt, dass einem die Poesie oft erst so im Nachhinein oder wenn sie wirkt, gewahr wird und dass er auch oft erzählt hat, so Romane nerven ihn total, so diese endlose Beschreibung, ja, irgendwie, die halten uns doch für doof, aber wenn Menschen ganz lang miteinander telefonieren, dann hat das für mich eine eigene Poesie, weil da einfach so viel Leben drin liegt. Er beschreibt auch in diesem Interview mit dem Revolver, ich glaube mit Christoph Hochhäusler, da sagt er einmal, manchmal werden im Iran so Telefone falsch miteinander verbunden und dann hört man Gespräche von anderen Leuten plötzlich über sein Telefon. Und er hat so viel Zeit in seinem Leben verbracht, da mitzuhören. Und manchmal sind diese Filmgespräche hier genau wie sowas. Also theoretisch total alltäglich, aber aus diesem ganz vermeintlich simplen Alltäglichen kann man dann doch mehr ablesen. Wie vielleicht auch bei Wo ist das Haus meines Freundes, wo irgendwie wir begegnen Menschen einmal an einem Tag und lassen sie zwei Sätze sagen, aber wir können uns da sehr viel Leben vorstellen dahinter.
Ja, ich glaube auch, dass das Persische eh eine viel bildlichere Sprache ist noch als im Deutschen. Also wir haben natürlich auch Sprachbilder wie in jeder Sprache, aber man vergisst manchmal, das ist dann auch, manchmal finde ich ein bisschen tragisch eigentlich. Also ich finde, wir können manchmal auch bildlicher noch sprechen im Deutschen und uns mehr Bilder auch für Dinge überlegen und sowas und in anderen Sprachen an sich natürlich auch nochmal stärker vorhanden. Ich habe, bevor wir zum nächsten Film kommen, eine Frage an euch. Hättet ihr das gemacht für viel Geld? Wärt ihr da hingegangen am nächsten Tag und hättet das Grab zugeschüttet oder hättet ihr abgelehnt, Patrick?
Oh, das ist eine herausfordernde Frage. Ich, Ich glaube, dass ich das nicht gemacht hätte, weil ich nicht genug weiß über eine Person, um sie in so einem Vorhaben zu unterstützen. Ich glaube daran, ich glaube schon bis zum gewissen Grad an die Freiheit von sowas. Also, aber ich glaube, dass ich bin vielleicht, obwohl ich mich gern anders sehen würde, zu lebensbejahend, als dass ich das wirklich unterstützen könnte. Und ich glaube, es gibt immer die Chance, dass eben, wie das so schön ist, wie das so schön dann beschrieben wird, ist eben, es gibt noch das Schöne irgendwie, den Geschmack der Kirsche von mir aus oder auch was anderes. Und ja, deswegen, ich glaube, ich hätte nicht geholfen. Ich hätte wahrscheinlich versucht, ihn zu überzeugen.
Ja, ich glaube, mir geht das genauso. Ich glaube, würde ein guter Freund oder sowas das fragen, wäre meine Reaktion wahrscheinlich auch irgendwie der Versuch natürlich, so dem das auszutreiben und irgendwie dem Hilfe anbieten zu können, so wie es in meinem Rahmen eben möglich ist. Guck mal, hier kann man jemanden anrufen, der Experte ist und so weiter. Aber ich glaube, dass das irgendwie ein Akt ist von einer Nähe und von einer Intimität und von einer Verknüpfung zwischen zwei Menschen, die ich mit einem Fremden, den ich nicht kenne, nicht bereit wäre einzugehen. Also ich glaube, ich würde so dieses Gefühl, dass man auf ewig so miteinander verknüpft ist, auf diese Weise, das würde mir ein Unwohlsein bereiten, das ich einfach nicht überwinden könnte. Also vielleicht so, wer weiß, ob das nicht Jahrzehnte an einem haftet, ob man da nicht permanent, ob man nicht auch auf so eine komische Weise mit dem Jenseits verbunden ist dann plötzlich. Also ich weiß es nicht. Ich finde es sowieso immer super schwer, so abstrakt zu sagen, ob man bestimmte konkrete Handlungen vornehmen würden, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Und jetzt liegt es an Ihnen, liebe Zuschauer. Rufen Sie
Ja.
an, würden Sie das. Ihr Ferdinand
Ferdinand von Schirach.
Nee, aber
Special Zweiteiler im
ich
ZDF.
bin unsicher. Ich finde aber, dass es eigentlich eine schöne Konstruktion ist, um darüber nachzudenken, weil es nicht die Beihilfe ist
Ja.
zum Selbstmord. Also die müssen nichts. Es geht nicht darum, das Gift zu verabreichen oder zu schauen, dass das richtig funktioniert oder sonst was, sondern es geht darum, das Grab danach zuzuschütten. Und da man diese Person ja auch nicht kennt, ist ja eigentlich diese Frage, okay, was kratzt es mich eigentlich, wenn die Person sich umbringen will? Da würde ich auch sagen, das können Leute schon für sich entscheiden, wenn sie das machen wollen. Warum nehme ich nicht das Geld mit und mache das? Aber gerade weil man so ganz, ganz dünn nur daran gebunden ist, an diesen ganzen Prozess, hat man irgendwie so das Gefühl, dass man das letzte Stück Papier oder so ist, das noch dazwischen liegt, also zwischen dem tatsächlichen, als müsste man die, als würde man die Absolution geben. Als würde man sagen, klar, ich nehme das Geld und mache es. Als wäre man die letzte Person, die es vielleicht noch aufhalten könnte oder die dann noch einen Zweifel sehen kann oder sowas. Und deswegen, ja, denke ich, auch, ich weiß nicht, ob ich versuchen würde zu überzeugen, aber wahrscheinlich würde man sich daraus. Es ist wie so ein existenzieller Grusel. Das merkt man ja auch an den anderen Figuren, der einen da überkommt. Man will da nichts eigentlich mit zu tun haben, will eigentlich nicht reingezogen werden, ja.
Ich finde übrigens, dass es das Geld moralisch schwieriger macht, weil man irgendwie noch mehr das Gefühl hat, halt einen Dienst zu machen, der irgendwie was, der eine Entlohnung bedarf. Also man fühlt sich dann so fast so Judas-mäßig, oder? So, hier sind deine 30 Silberstücke irgendwie. Ich glaube, ohne das Geld wäre es wahrscheinlich nicht viel, aber ein bisschen leichter, sich dazu zu entscheiden für mich.
Wir müssen uns ja auch nicht entscheiden.
Ja,
Wir reden ja
Gott
nur
sei
über
Dank.
Filme. 2002
Das sind
kommt.
Fragen, die Filmpodcaster normalerweise nicht gestellt werden.
Ja, deswegen stelle ich sie.
اونجایی که یادمه چیزایی که دفعه پیش برام گفته بودی گفتی که تو تضاد
آره ولی اشتباه میکردم اون اصلا تو تضاد نیست اون به نچرس که با من ازدواج شد
Ten kommt 2002 und es ist wieder, Patrick, das habe ich schon kurz erwähnt, ein Autofilm. Wir begleiten eine Frau, die verschiedene Menschen in Teheran chauffiert, unter anderem ihren Sohn. Sie hat sich gerade von ihrem Mann getrennt. Der ist deswegen sehr außer sich, aufmüpfig und so weiter. Aber auch andere Frauen, eine Frau, die gerade vom Gebet kommt, eine Prostituierte von der Straße. Und in diesen eben 10 Vignetten merken wir irgendwann, also manchmal auch nicht genau, wer sind die einzelnen Personen. Das hat eigentlich auch eine sehr starke Offenheit. Am Anfang sehen wir auch die Frau ja gar nicht in diesem ersten Gespräch oder beziehungsweise nur dann ganz am Ende, sondern erstmal nur den Sohn und müssen uns so ein bisschen zusammenstückeln. Wer ist diese Person eigentlich? Wie steht sie in Verbindung mit diesen anderen Charakteren? Und natürlich, wie ist eigentlich die Rolle der Frau in der iranischen Gesellschaft zu dieser Zeit? Beziehungsweise wie stellt ihr Kiarostami das dar? Wie sieht er das? Und das würde mich jetzt auch direkt mal vielleicht von dir, Patrick, interessieren. Wir haben hier dann später, ein paar Jahre später, dann direkt nochmal so einen Autofilm. Wo macht er hier irgendwie dasselbe oder ist es ganz anders als Der Geschmack der Kirsche?
Ja, es ist insofern ganz anders, weil, und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum er so gern über dieses Ende von Der Geschmack der Kirsche spricht, als irgendwie ein bisschen seine Entdeckung von Videos, seine Entdeckung von digitaler Technologie, weil der Film natürlich irgendwie digital mit zwei montierten, im Auto montierten oder am Auto montierten Kameras, im Auto montierten Kameras realisiert worden ist, die ja, also diese Entdeckung des Digitalen ist jetzt natürlich nicht Kiarostami vorbehalten um diese Zeit herum. Wir hatten ja kurz vorher ist schon Dogma natürlich ein großes Thema und jetzt hier um diese Zeit herum sind es eben, Lukas hat vorhin jemand wie Pedro Costa genannt, genau diese Filme, wo dann was entsteht und das macht den Film schon sehr anders. Das ist ja so, dass die digitale Kamera irgendwie eine, der Lukas hat das vorhin mal so schön gesagt, da geht es auch darum, dass die Schauspieler, oder das sind ja nicht wirklich Schauspieler bei Kiarostami, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, also was für Leute, also man weiß es manchmal auch nicht, also er hält das auch manchmal sehr geheim, manche sind Schauspieler, manche nicht. Auf jeden Fall, die fühlen sich natürlich wohler, wenn sie nicht mit so einer riesigen 35mm Kamera da gefilmt werden. Vor allem in einem Auto könntest du halt niemals zwei 35mm Kameras installieren, es sei denn, du baust irgendwelche Roboter, wie bei Children of Man, die dann raus und reinfahren aus dem Auto. Also du hast eigentlich diese Beschränkungen nicht mehr. Du kannst intime Situationen filmen und die Menschen sind da freier. Es ist ja auch so, dass der Sohn, der sozusagen gleich in der ersten, glaube ich, irgendwie, wie soll man sagen, die Signature-Sequenz in diesem aus zehn Sequenzen bestehenden Film, der Sohn der Mutter, die ihn chauffiert, als der in das Auto kommt und gleich mal für mehr als eine Viertelstunde, glaube ich, da eigentlich auf sie einhackt.
18 Minuten, ich habe geguckt auf der DVD.
Okay, 18 Minuten ist natürlich so, dass die auch, soweit ich weiß, wirklich Sohn und Mutter sind. Und das sind natürlich Sachen, mit denen kann man dann viel besser arbeiten. Da ist dieses Artifizielle irgendwie weg, da gibt es was ganz Direktes. Ich würde das auch ein bisschen hinterfragen, weil, also ich bin nicht ganz einverstanden, das hat Lukas schon in der Einführung gesagt, dass das wirklich weniger aufdringlich ist. Ich glaube, wir haben inzwischen gesehen, dass die digitale Technologie da auch viele Schlupflöcher lässt für komische voyeuristische Züge und so weiter. Die würde ich ihm jetzt da nicht vorwerfen, nur das zumindest mal in Frage stellen. Ja, also auf jeden Fall aus diesem Grund finde ich das doch einen ganz anderen Film.
Ich finde es halt insofern interessant, dass diese Kameras da so montiert sind und dass wir uns nochmal darüber nachdenken oder dass wir nochmal gewahr werden müssen, wie komisch seine Beziehung manchmal ist. Also wie sehr er den Filmemacher manchmal so halb aus dieser Rechnung rausnimmt, wie oft er nicht da ist, sondern irgendwie halt woanders, also er sitzt logischerweise nicht immer in allem mit drin, hier in dem Fall sitzt er ihn ja dann oft gegenüber und schneidet so zusammen, aber wie er mit diesen Schauspielern arbeitet, ist ja schon, oder diesen Nicht-Schauspielern, mit diesen Laien arbeitet, ist ja schon spannend. Ich fand ganz interessant eine Anekdote über, ich glaube, durch den Olivenhain, wo er Schauspielern so eine Idee einpflanzt, also er sagt in einem Gespräch irgendwie einen Satz irgendwie über Sozialismus im Iran und über die Frage, hey, die Welt wird ja nicht anders, wenn Landherren und Landherren und Arme und Arme miteinander reden, sondern wenn halt da irgendwie eine Überkreuzung ist. Und er pflanzt diesen Gedanken im Schauspieler ein und der trägt den dann weiter und wiederholt den ganz oft und dann wird er dafür gelobt, dass das clever ist und dann sagt er den auch vor der Kamera und manchmal arbeitet er dann auch mit so Sachen, er lässt diesen Darsteller nur ganz kurz schlafen, damit er anders drauf reagiert. Und das sind ja alles so Sachen, die uns bei den fertigen Filmen gar nicht gewahr sind, sondern da sitzen dann halt Leute im Auto und reden halt irgendwie über ein Thema. Und ich finde hier, das ist halt ein Film, den habe ich zuerst auch wieder super unmittelbar erlebt, weil dieses Kind ist ja nicht das angenehme, unschuldige Kind aus diesem, wo ist das Haus meines Freundes, sondern es ist ein, das Kind ist aus der Hölle. Das ist ein unerträgliches Kind. Ein Kind, das ganz Produkt dieser patriarchalen Gesellschaft ist, ohne diese Unschuld, die man diesen früheren Filmen vielleicht zuschreibt. Sie fragt sogar, hey, solltest du nicht unschuldig sein, sondern es macht sie ja die ganze Zeit fertig dafür, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat, von seinem Vater, dass sie jetzt nochmal geheiratet hat und beschimpft sie und hört ihr nicht zu. Und ich glaube, der erste Eindruck, der da geweckt wird, ist für mich wirklich so ein Zorn. Also ich habe ja selten das Gefühl, boah, ich würde dem Kind jetzt gern irgendwie einen Klaps geben, aber in diesem Fall ist es sofort so, dass man sich denkt, so, ich möchte irgendwie Kontrolle über diese Welt gewinnen. Und das ist ja irgendwie schon auch bemerkenswert, weil das ja irgendwie auch immer ein Thema ist in diesen Filmen. So, wie viel Kontrolle hat man über die Welt, durch die man sich bewegt? Wie sehr ist das Auto ein Ort, an dem man irgendwie Freiheit und Kontrolle gewinnt? Das ist ja oft eine Zuschreibung, die wir hier aus Deutschland kennen, irgendwie, wenn man so diesen ganzen ADAC-Ideologen zuhört. Da ist es freie Fahrt für freie Bürger. Und das, was da immer so ein bisschen grotesk auf uns scheint, das ist im Iran ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen so. Das ist auf kuriose Weise ein Freiraum. Das sieht man ja auch bei diesen ganzen Rasulovs und so, da, also diesen Filmemachern heute. Da zieht man sich ins Auto zurück, weil man da auf kuriose Weise plötzlich unter sich ist und weil man da so eine kleine letzte Zelle von Freiheit gewinnt. Und dass aber selbst dieses Intimste, das Nächste, die eigene Familie oder sowas, dass das so mit Scham und Schmerz und Zorn aufgeladen ist wie in diesem Film, das macht das für mich schon zu einem eindrucksvollen Film, weil dieser Film so viel wütender ist, für mich zumindest, als viele andere von Kiarostami. Also das ist für mich so der erste Eindruck, den ich aus dem mitnehme.
Ja, das finde ich ganz interessant. Stimmt, Panahi auch mit Taxi Teheran und sowas, ne? Dieser Raum, und ich musste da auch an den Bechdel-Test denken und ich dann immer dachte, wo ist denn der Ort für zwei Frauen eigentlich, sich vielleicht in der Gesellschaft über diese Themen zu unterhalten? Und hier ist es dann halt tatsächlich das Auto, ne, wo dann auch wirklich mal, also ich fand ihn sehr, dafür aber sehr direkt, also ich kenne ihn jetzt, Kiarostami, ja nicht so gut, also Close-Up habe ich auch noch mir angeschaut, aber ich fand, dass ich, also wo wir bei dem Geschmack der Kirche und dem Haus meines Freundes noch so das Gefühl haben, hier wird auch viel politisch verhandelt, aber auch so ein bisschen über Umwege kommt's hier halt ganz schön stark auf den Tisch eigentlich so, ne, das fand ich so ein bisschen erstaunlich, das hatte ich eigentlich nicht so erwartet, dass hier so richtig Politics getalkt werden dann auch tatsächlich.
Ja, es ist ja auch wirklich der erste Film, also, und das ist nach über 30 Jahren sozusagen, nachdem er Filme gemacht hat, schon der erste Film, in dem Kiarostami eine weibliche Protagonistin hat, die natürlich, ist natürlich insofern interessant, weil die ersten 18 Minuten ist die Kamera nur auf dem Jungen. Mhm. Und man weiß gar nicht, dass sie die Protagonistin ist, bis dann, also das ist eigentlich wie so ein kleiner Twist fast, ja, also man denkt, aha, da ist wieder so ein Junge, das ist wieder die Figur, der wir hier folgen, und dann bleibt man aber irgendwie bei der Mutter, und es ist, wie ihr schon beide angedeutet habt, natürlich extrem entscheidend, dass hier eine Frau fährt. Also das ist jetzt für uns in unserer Wahrnehmung jetzt erstmal nicht so außergewöhnlich, aber wir sehen ja, es gibt diese Szene, in der eine Sexarbeiterin einsteigt in das Auto und erstmal glaubt, da ist ein Mann, weil, also, und das hat natürlich einen Grund. Also man rechnet natürlich damit, dass da ein Mann fährt, und das ist alleine schon das politische Statement jenseits dessen, was dann da verhandelt wird, natürlich, dass es eben die Frau ist, die da fährt, und dann aber trotzdem als Opfer auch dieser Welt uns gezeigt wird.
Ja, und es sind so kleine Details auch wieder, an denen ihre Haltung zur Welt uns klar gemacht wird. Also natürlich so Sachen wie, ihr Kopftuch ist lockerer als das von ihren Gästinnen, als ihren Mitfahrerinnen. Also viele von denen sehen wir natürlich auch nicht, aber wir haben schon das Gefühl, sie ist auch wieder so ein Mensch, der auf eine gewisse Weise isoliert ist von anderen, weil sie vielleicht freier, das weiß ich nicht so richtig, aber schon irgendwie auch eine Sehnsucht nach einem neuen Blick auf die Dinge und neuen Verhältnissen halt irgendwie hat. Und in diesen Austauschen ist natürlich auch ganz viel, was sie in Frage stellt. Also was auch vielleicht ihre Freiheit, die sie irgendwie da durch sowas behauptet, in Frage stellt. Und das finde ich halt irgendwie auch das Interessante, für wie in diesem Film wirklich mit ganz einfachen Mitteln, mit einzelnen Bildern, diese Szene, die du vorhin beschrieben hast bei Geschmack der Kirsche, Patrick, wo irgendwie vielleicht nur gefahren wird oder so, das haben wir hier ganz viel irgendwie einfach Gesichter, die irgendwie wirken, die irgendwie eigentlich alles sind, was von dieser Welt noch bleibt. Das Close-Up ist ja auch immer was, wo normalerweise Gesellschaft auf einmal verschwindet, wo nur noch das Individuum da ist. Aber hier meint der Close-Up immer, guck mal, wie viel Welt da außenrum noch existiert. Hier ist draußen irgendwie was vor dem Fenster, ab und zu wird man angehalten und so. Und um nochmal vielleicht zurückzukommen auf diese digitalen Kameras und weil Christian Taxi Teheran angesprochen hat, bei Jafar Panahi haben wir ja später ganz konkret das Berufsverbot. Da geht das Regime noch einen Schritt weiter und deshalb fängt er dann irgendwann Filme an zu drehen, die keine Filme sein sollen. Ganz explizit 2011 mit This is not a film. Und da ist permanent der Gedanke, wir lösen den Regisseur als Figur, als auch Mittäter und Schuldigen an einem Kunstprojekt auf, indem wir sagen, aber die Kamera steht ja einfach nur, oder in Taxi Teheran, aber guck mal, die Kamera ist ja einfach nur auf das Brett, auf die Dashcam irgendwie vorne fixiert und deshalb ist da ja eigentlich gar kein Regisseur mehr. Und das finde ich ist irgendwie hier auch so ein Teil davon, dieser komische Gedanke, der Künstler, der Autor als Stimme löst sich so in die Kamera auf oder in die Welt auf und die Leute sprechen nur. Und das scheint mir irgendwie auch so ein Thema zu sein, der...
The artist is not present, ja. Genau, aber lag er nicht auf der Rückbank tatsächlich oder sowas?
Also er ist present.
Er war dabei, ne?
Aber er könnte ebenso gut nicht da sein. Und das scheint mir irgendwie so ein Thema zu sein. Auch so ein Film wie Shirin, in dem es natürlich auch um Frauen gibt, 2008, da hat der Frauen, die eine fiktive, ich glaube, Drama-Adaption im Kino anschauen, filmt dann halt für 90 Minuten ihre Gesichter, die den Film schauen und damit interagieren und so. Und das scheint mir irgendwie das Thema so dieser frühen 2000er, bis er dann irgendwie nach Frankreich geht und da Juliette Binoche und Stars nochmal wichtiger werden und so zu sein. So dieses Gefühl, was ist, wenn wir als Filmemacher verschwinden, wenn der Poet unsichtbar wird? Das ist irgendwie für mich so ein wichtiges Thema dieser 2000er bei ihm.
Und was du, glaube ich, auch implizit damit angesprochen hast, ist natürlich die politische, also das ist ein politisches Statement natürlich, ja, dass der Mann da nicht seinen Blick eigentlich auf die Frauen gibt, auch wenn das natürlich relativ ist, am Ende des Tages entscheidet er trotzdem. Und aber ja, also ich habe auch tatsächlich gelesen, dass er bei manchen Sachen gar nicht da war. Mhm. Also dass er sich halt einfach fahren lassen und sich das dann danach angeschaut hat. Glaube ich nämlich schon, dass das so ist. Also, aber ich weiß nicht, ist ja auch, macht keinen Unterschied, ob er auf der Rückbank lag. Oder, also er ist auf jeden Fall nicht dieser, ich schaue
in meinem Kopf ist das eine Szenario lustiger als das andere.
Ja, das stimmt.
Das ist sicher auch ganz wichtig, dass er jetzt mit dem Digitalen auf einmal so viel Material schießen kann und dann auswählt. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Arbeitsweise einfach. Also für den Film hat er, glaube ich, irgendwie fast 24 Stunden digitales Material gesammelt halt. Und das ist ja bei vorherigen Filmen nicht so gewesen.
Und ich möchte nur kurz, nicht, dass hier der Eindruck entsteht, weil wir haben, also ich habe am Anfang ja so betont, dass er doch sehr viele so kleine Gesten setzt und so, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, er lässt einfach die Kamera laufen. Also ganz so einfach ist es nicht, weil er ja zum Beispiel am Anfang in diesen 18 Minuten sind sehr, sehr viele Jump Cuts, die man sehr schwer sieht, aber also er schneidet das Material dann schon so, dass er sozusagen diese subtilen Regungen einfängt.
Ihr klingt nicht so begeistert aber, wie von den Filmen davor. Und ich muss sagen, dass ich in dieser vielleicht offensichtlicheren Art hier über die Themen zu sprechen, also ich fand es spannend, dass er hier den Fokus wechselt, aber ich fand's auch visuell, audiovisuell, formalistisch nicht so interessant auf jeden Fall wie die Filme davor. Oder würdet ihr sagen, doch, er hat auch hiermit wieder ein Meisterwerk abgeliefert?
Also für mich nicht. Es ist tatsächlich für mich eher so angeordnet in einer ganzen Tradition, die vielleicht interessant ist, also wie wir das jetzt auch gerade besprochen haben, aber als Film an sich hat es mir jetzt nicht so viel gegeben, gar nicht mal wegen der Bilder oder Töne, das ist für mich schon okay, sondern einfach nur, weil es so streng ist. Irgendwas daran hat mich ein bisschen so gestört, ja, also das ist einfach, dass ich in diesem 10 Kapitel Countdown sozusagen hänge und ich immer in und irgendwann nach dreimal verstehe ich schon, auf was es hinausläuft, und diese formale Hülle, die da drüber gestülpt wird über eigentlich eben einen politischen Diskurs oder über Konflikte, über dramatische Konflikte in der Familie oder unter Frauen, ist für mich gar nicht so spannend. Also das fand ich dann eher künstlich. Gleichzeitig ist es doch bei Kiarostami, wie wahrscheinlich bei allen Filmemachern, die sich so ein bisschen als Autoren verstehen, schwer, den einzelnen Film überhaupt loszulösen von dem Werk. Und wenn ich mir den Film im Gesamtwerk anschaue, ist er doch einer der ganz entscheidenden, weil er eben Lukas hat gerade schon erwähnt, was es da noch so gab um den Dreh rum. Es gab auch davor ABC Afrika, der da schon irgendwie mit reinspielt in so eine Richtung. Da ist eine eigene Phase in seinem Schaffen, die super interessant ist, und dem Gesamtwerk von Kiarostami sehr viel zufügt.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich einfach dieses Strenge, das bei Patrick schon anklang, einfach auch eindrucksvoll finde. So dieses Gefühl, mit wie wenig kann ich eigentlich ein ganzes Land zeigen? Und ich gehe im Endeffekt hin und sage, hier sind irgendwie sechs Gesichter und irgendwie drei angedeutete Menschen und damit ist irgendwie ein ganzes Land gefasst. Das finde ich schon irgendwie spannend. Also einfach dieses, wie jeder Gedanke, jeder Satz so permanent so nach außen strahlt, das finde ich schon eindrucksvoll. Natürlich ist das jetzt kein Film für das ganz klassische Genießen irgendwie. Das ist jetzt kein visueller Reichtum, der da drin liegt. Aber wie schon angedeutet, das ist einfach so vielleicht ein Film, der so die Essenz einer bestimmten Methode, die er so in dieser späten Karriere entwickelt, nochmal vor Augen führt. Dieses Herunterzählende, das danach ja auch sagt, hey, wenn das vorbei ist, wenn das bei Null ist, dann beginnt ja normalerweise der Film, wenn wir das so diesen Countdown vor einem Film haben. Und der wahre Film ist dann erst, was danach kommt. Also das ist so was Vorgeschaltetes, was Hinleitendes. Das finde ich irgendwie einen faszinierenden Gestus. Also sozusagen, guck mal hier, der Film deutet von sich selbst weg auf die Erfahrung, die man dann danach macht, aber ihr behaltet das dann dafür im Kopf. Und ich finde auch so, man neigt ja in der Kritik manchmal auch dazu, so diese politische Dimension so runterzuspielen, zu sagen, das ist nicht wichtig, dass da jemand gegen Regeln verstößt und herausfordert und dass jemand, der auch, wie wir vorhin beschrieben haben, der sich oft vielleicht poetisch zurückgezogen hat, der eine bestimmte Eindeutigkeit dann nicht mehr zulässt, der jetzt plötzlich dann doch ganz stark darauf drängt. Ich finde, da gehört einfach auch ein gewisser Mut zu, den man vielleicht nicht einfach irgendwie ästhetisch überhöhen muss, aber den man anerkennen muss, finde ich. Und also mich hat der Film schon beeindruckt in der Hinsicht. Und ich finde halt auch so, man tut sich immer schwer mit dem Label, das ist sicher auch irgendwie ein wichtiger Film, aber mein Eindruck war, das ist sicher der Film, der zur richtigen Zeit auch irgendwie kommt. Also mir ging es nicht so wie euch, glaube ich. Also das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm von ihm, den werde ich jetzt nicht fünfmal wieder schauen, weil der einfach so mich mit seinen Bildern einnimmt oder so. Aber wie schon gesagt, ich finde, er hat spannende Implikationen für seine Karriere und man sollte den schon gesehen haben, wenn man sich für Kiarostami interessiert.
Wie geht es euch denn damit, also mit der Art und Weise, wie er Teheran eigentlich nicht wirklich filmt in dem Film? Das war etwas, was mir so ein bisschen abgegangen ist, auch im Vergleich zum Beispiel zu Der Geschmack der Kirsche, natürlich eine andere formale Aufstellung, aber wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die Umgebung dringt noch stärker ein. Hier sind wir halt sehr, sehr stark in dem Auto und das ist etwas, was, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, eigentlich sollte das keine Rolle spielen, was man vermisst in dem Film, aber ich tue es trotzdem. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir gewünscht hätte, er hätte den ein bisschen stärker verortet, weil diese Idee von Roadmovies in der Ortlosigkeit, die ja doch in seinem Werk sehr vertreten ist, kam mir hier irgendwie seltsam vor, weil es ja doch so also so offensichtlich ein städtisches Szenario ist.
Ich finde schon, dass man auch ansprechen kann, was was einem gefühlt fehlt vielleicht oder was man vielleicht noch spannend gefunden hätte. Man darf halt, glaube ich, nicht in der Kritik so werden, dass man den Leuten dann den Film. Also das merke ich bei mir auch manchmal. Und ich mache es, glaube ich, auch gerne und sagen, warum hat man nicht das noch reingepackt und das noch? Und dann wäre das ein runderer Film gewesen. Kann auch manchmal ganz interessant sein. Aber ich weiß, was du meinst, warum man sich da vielleicht so ein bisschen verhüten sollte. Ich kann aus so einer persönlichen Sicht sagen, ich habe meistens nicht so den guten Blick für die visuelle Struktur oder das dann zu deuten. Also auch da dieses ewige Fahren über diese Sandhügel in Geschmack der Kirsche ist jetzt wenig was, wo ich dann direkt denke, oh, wie spannend. Deswegen schaue ich ja öfter eher so aufs Inhaltliche und finde das deswegen so als so kleinen Detektivfilm, auch bei dem ich dann halt am Ende sagen soll, wie die Leute in Beziehung stehen, irgendwie so ganz interessant. Ich finde es halt persönlich einfach visuell recht uninteressant, wie das gefilmt ist. Deswegen wäre vielleicht für mich einfach das dann abwechselnder gewesen, wenn man nochmal was anderes gesehen hatte. Ich hatte schon, also das ist so ein Vielleicht wäre das auch in einer Kinoerfahrung anders gewesen, aber ich hatte so ein bisschen bei dem eher das Gefühl, ich sitze auf dem Festival und gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wie lange geht das noch? Also ich hasse das sowieso, wenn in der Struktur mir erzählt wird, wie viel noch kommt in Filmen. Also wisst ihr, wenn so Filme anfangen mit so Kapitel 1 von 5 oder sowas und ich weiß, okay, 5 kommen noch. Das macht dieser Film ja auch. Deswegen, ich hätte es vielleicht unterhaltsamer gefunden, wenn das so gewesen wäre. Hättest du dir noch die Bilder von Teheran gewünscht, Lukas, oder findest du diese hermetische Form echt sinnvoller?
So hermetisch ist es ja gar nicht. Man sieht ja nun doch mehr von draußen und das draußen dringt auf die eine oder andere Weise eben ein. Also natürlich ist das dann immer sehr stark dominiert von den Gesichtern und so, aber ich glaube, da ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, geltend zu machen. Es geht ja auch ganz oft um das Nicht-Zeigen bei Kiarostami, um diese Leerstellen, die er vielleicht aus der Poesie irgendwie übernommen hat, das, was so zwischen den Tonen passiert. Und das hat sicher oft ist Teheran halt das, was draußen an Lärm und Chaos irgendwie existiert und das Rufen zum Mann auf der anderen Straßenseite und so und das Gefühl, man wird hier und da vielleicht plötzlich mit dem Auto kurz angehalten wegen irgendwas. Und ich finde das ganz interessant, dass die eher so eine Tonlandschaft ist, dass aus den Geräuschen Teheran entsteht. Ich kann das, wie ich so oft, so schwer sagen, ob ich mir das gewünscht hätte oder nicht. Wer weiß, ob der Film nicht besser oder schlechter funktioniert hätte damit. Aber ich habe auf jeden Fall bei diesem Sehen jetzt nie gedacht so, oh, ich wünschte, wir würden mehr nach draußen schalten. Und ich habe das Gefühl, wenn es passiert, hat das einen besonderen Effekt. Zum Beispiel, nachdem er die Sexarbeiterin abgesetzt wird und wir haben auf einmal eine Aufnahme von der Straße und vielleicht steht sie da, irgendeine Frau steht da allein in der Dunkelheit und es wird einem dann doch irgendwie es hat eine größere Wirkung dadurch, dass es seltener passiert. Das ist sicher ein asketischer Film, aber wie bei so vielen asketischen Filmen entsteht dann plötzlich so eine große Dramatik, wenn dann doch auf einmal irgendwie eine Totale da ist. Aber wie gesagt, ich will euch damit die Erfahrung nicht irgendwie absprechen. Ich kann das verstehen, wenn einen das genervt hat. Also.
Was? Du willst mir die Erfahrung absprechen?
Oh doch, du hast keine Ahnung von nichts, Christian.
Die ich noch sagen wollte. Gut, schön, dass ihr da Sexarbeiterin gesagt habt. Ich habe nämlich Prostituierte gesagt. Das ist natürlich der quasi veraltete Begriff, der einen anderen Fokus darauf legt. Wir haben gar nicht über ein Thema gesprochen, obwohl ich es angekündigt hatte. Und zwar, wer hat eigentlich bei La Cinéthèque gesagt, Kiarostami, den packe ich auf meine Liste. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Ten, nur von einem empfohlen, Nicolas Philibert. Dann haben wir Geschmack der Kirsche, Agnès Varda. Und dann haben wir, den ich ja auch am liebsten mochte, Wo ist das Haus meines Freundes, haben auch sehr viele Leute auf der Liste. Akira Kurosawa, Luc Mollet, Christian Roux, Noemi Lowski, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Aki Kaurismäki und Caroline Link. Sind da bei euch Namen, wo ihr denkt, das ergibt Sinn, dass der oder die den drauf hat?
Bei den Dardenne-Brüdern, das leuchtet einem natürlich sofort ein. Auch bei denen geht es ja total oft um Kinder, es geht um eine konkrete soziale Situation. Auch bei denen, ich glaube, wenn dieser Film gefallen hat, würden dir viele Filme von den Dardenne-Brüdern auch gefallen, in denen Kinder irgendwie plötzlich für Erwachsene triviale Erfahrungen so in eine große Abenteuerwelt überführt. Also irgendwie ein Fahrrad wird geklaut oder sowas und plötzlich geht die halbe Welt unter. Also diesen Bezug zu den Dardenne-Brüdern finde ich total naheliegend.
2 Tage, 1 Nacht ist auch von denen, ne? Stimmt, da geht's ja auch um diese Odyssee, da nochmal durch den Ort zu gehen, mit allen zu sprechen und so.
Ja, sie haben auch oft so diese Suchbewegung bei ihren Figuren, die irgendwie durch ihre eigene kleine Gemeinde laufen und dann versuchen, irgendeinen Auftrag zu erledigen, der sich dann immer schwerer gestaltet. Also, dass die Dardenne-Brüder von ihm beeinflusst sind auch, ich finde, das ist sehr offenkundig halt.
Ja, da lag, glaube ich, auch einfach, sagen wir mal, was auf der Straße Ende der 90er Jahre, vor allem Mitte der 90er Jahre in Kunst, im Autorenkino, dass eben diesen, also Lukas hat am Anfang eben, das ist ein problematischer Begriff in dieser Hinsicht, aber man sagt dann immer Neorealismus, obwohl das ja eigentlich eine spezifisch italienische historische Filmrichtung ist. Aber es gab da so eine Rückkehr zu Formen des Realismus, wo sozusagen das reine Storytelling, das davor eigentlich auch im künstlerischen Kontext sehr dominant war, nochmal so hinterlaufen wurde mit eben diesen kleineren Formen, mit eher im Fokus auf Situationen, mit mit dem Bezug auf eher ländliche oder zumindest arme Regionen oder Figuren, wo man das Gefühl einfach bekommen hat, hier wird das Kino nochmal lebendig. Hier versuchen wir nochmal was zu machen und raus aus diesem reinen Dialogkino und auch raus aus diesem Gedanken, der ja, sagen wir mal, in den 70er Jahren entstanden ist und sich dann sehr lang gehalten hat, von so großer bürgerlicher Kunst eigentlich sich dagegen stellt, sondern so mit so kleineren Formen, bisschen rauer gedreht, auch aufgrund der Technologie einfach möglich gewesen dann. Und das, glaube ich, zeigt sich da ganz gut. Deswegen zum Beispiel, mich überrascht nicht, dass da Luc Mollet auf der Liste ist. Das ist ein französischer Filmemacher und Kritiker auch gewesen für die Cahiers du Cinéma. Er ist immer noch, glaube ich, ein Filmemacher. und er ist zum Beispiel ein ganz großer Verfechter von sowas wie Roberto Rossellini. Und da würde ich jetzt noch gern sagen, einfach, dass natürlich Kiarostami auch in Einflüsse hat und es zählt dazu sowohl eben so jemand wie Rossellini, als auch, was ich sehr spannend finde, sowas wie Cerro de Conduite, das ist ein Film von Jean Vigo über Kinder in einem, rebellische Kinder, kann man sagen, in einem Waisenhaus oder in einem Internat, ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall ein Film über Ausbruch und Revolution unter Kindern, und das macht eigentlich voll Sinn, dass es so ist.
Ja, der hat diese wunderschöne Szene mit den kaputten Kissen, die dann so schneeartig über allem fallen und so. Das ist natürlich ein, finde ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Also, das gehen wir ja auch so in die Zeit des, von dem, was dann damals irgendwie so poetischer Realismus genannt worden ist. Und das ist ja sicher auch bei aller Problematisierung des Begriffs sicher nicht das aller falschste Label, das man an manchen Stellen für jemanden wie Kiarostami finden kann. Spannend finde ich den Bezug zu Akira Kurosawa. Es gibt ja auch so Interviews darüber, wie sie sich getroffen haben. Und da war eine große Anerkennung. Und das finde ich immer interessant, dass viele von diesen so sehr spezifischen Autorenfilmern auch immer so eine Faszination mit einer ganz anderen Art von Kino haben. Also so wie auf Bergmanns Insel diese Sammlung mit DVDs und VHS-Kassetten irgendwie, oder ich glaube nur VHS noch logischerweise, ich weiß nicht wann, bis wann, 2002 oder so, das immer so eine Faszination für so eine ganz andere Art von Kinos. Und es gibt auch Interviews mit Kiarostami, wo er dann erzählt, wie toll er den Paten zum Beispiel findet als Film. Also vielleicht genau dieses große bürgerliche Kunstwerk, das du gerade beschrieben hast, weil das irgendwie zeigt, dass er irgendwie bei aller Distanz zum Kino auch vieles da spannend fand und sich auch viel so angeguckt hat, was sind die Mittel, mit denen die arbeiten und was mache ich dann vielleicht eben nicht, also so dieses Herangehen ex negativo an sowas. Ich glaube, mit Kurosawa verbindet ihn manchmal diese Art, wie Landschaften so eine totale Dramatik bekommen. Bei Kurosawa denke ich sofort auch an so Graslandschaften und Berge und Hügel irgendwie, durch die diese kleinen Menschen dann manchmal laufen, die so eine ganz große Kraft irgendwie entwickeln. Und man hat das Gefühl, das muss doch auch jemanden wie Kiarostami fasziniert haben, wie da ja einfach auch zum Beispiel Wind in Bäumen und in Gräsern inszeniert worden ist. Also ich glaube, da ist sicher auch ein Teil des gegenseitigen Respekts eben abzulesen.
Ich glaube, das ist eh eine gute Herangehensweise sowieso, wenn man kreativ schaffend ist, wirklich rauszufinden, was ist das, was ich mitbringen kann und was ist das, was ich umsetzen will und was ist so mein Weg, den ich gehen will, und dann quasi den Rest nicht immer auch als direkte Konkurrenz oder sowas zu sehen. Man hat das ja öfter mal, dass man sich so als Außenstehender, als Kritiker oder so fragt, so, warum haben die denn irgendwie rumgehangen? Der eine ist doch total scheiße und der andere ein Genie. Aber das ist, glaube ich, da aus der Innensicht gar nicht so. Wer war denn mit Spielberg so gut befreundet, wo wir so lange gerätselt haben, worum es so war? Weißt du noch, Lukas? Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie aber schon ein Jahr her oder sowas. Ich weiß nicht mehr.
Ja, gut.
Fällt mir jetzt auch nicht mehr. War das Verhoeven oder so? Nee, irgendwer, ich weiß nicht, irgendwer, ja, war so. Also Kubrick! War das Kubrick?
Spielberg fand, ja, also beides ist richtig. Also Spielberg war ja ein großer Fan für eine kurze Weile von Paul Verhoeven, bis er dann, ich glaube, Flesh and Blood gesehen hat und dann, oder nee, ich glaube, Der vierte Mann. Er hat dann irgendeinen Film, der ein bisschen blutiger und gewalttätiger war, und da ist dann der etwas ja, sagen wir, der sehr bürgerliche Filmemacher Spielberg ist dann irgendwie auch das Monokel aus dem Auge gefallen und danach hat er ihn nie wieder angerufen, glaube ich. So geht die Geschichte. Und die Beziehung zwischen Spielberg und Kubrick ist ja gut dokumentiert, dass die gute Freunde ja, genau. waren und dass AI dann ja für ihn fertig gemacht hat und so. Also, ja.
Aber ich mag es aber auch gerne, wenn die so, wenn man das Gefühl hat, ah, da ist eine
Kameradschaft vielleicht.
Kameradschaft oder ein Interesse da, wenn die Leute eben nicht nur nicht so ähnlich sind eigentlich. Ja.
In dem Zusammenhang ist vielleicht noch ganz interessant, dass es ist relativ bekannt, dass Kiarostami, wenn er Filme angeschaut hat, oft plötzlich oder ruckartig das Kino verlassen hat, weil er, wenn er was gesehen hat, was ihn inspiriert hat, das aufschreiben wollte draußen und den Film, also er hat die Filme oft nicht zu Ende geschaut. Das hat er auch mal berichtet in einem Interview. Und es ist sehr bekannt, dass er öfter sozusagen dabei erwischt wurde, wie er, kann auch schon nach 10 Minuten sein, einfach rausgegangen ist, weil das war jetzt sozusagen schon so viel, dass er selber weiterdenken wollte und nicht unbedingt den ganzen Film sehen wollte. Ja, es ist ja, also in Österreich ist ja zum Beispiel Haneke recht
auch ein großer Verehrer von.
Großer Verehrer von Kiarostami. Also das ist schon alles irgendwie. Man kann sagen, dass da vieles verbunden ist, wie ihr gerade sagt. Das ist natürlich so. Und wenn ich kurz diesen Metadiskurs machen kann, deswegen finde ich auch echt gut, dass ihr das so macht, dass ihr über auch Filmemacher sprecht, sozusagen historisch oder wie auch immer praktisch deren Gesamtwerk anschaut oder jetzt wie hier einzelne Filme rauspickt, weil das Kino muss natürlich irgendwie als Gesamtgeschichte verstanden werden oder kann. Und das macht es nur reicher. Wenn wir anfangen, nur das zu sehen, was jetzt gerade im Kino ist, dann verstehen wir halt nichts von der Kunst. Und gerade jemand, der Filme machen möchte oder auch darüber schreiben möchte, sollte schon ein prinzipielles historisches Verständnis haben, für woher dieses Medium kommt. Das gehört einfach dazu. Das ist ja, du kannst ja auch nicht über jede andere, also wenn du das als Kunst verstehen magst halt, weil du kannst ja nicht über Malerei oder so, könntest du ja auch nicht schreiben, ohne dich mit Van Gogh oder solchen Künstlern auszukennen. Deswegen finde ich das schon irgendwie sehr, sehr relevant, dass dieser Diskurs weiter belebt wird. Und deswegen muss es auch so Dinge geben wie Cinemathéken, die in Städten das zugänglich machen oder vielleicht für andere eben sowas wie La Cinéthèque, die sind ja schon nach einer Cinemathek benannt. Also dass sozusagen Filme gezeigt werden können, die die Geschichte des Films beleuchten. Und da, um das Letzte, was ich sagen möchte, zu diesem Punkt ist es auch extrem wichtig, dass wir nicht anfangen, nur den kanonischen Leuten hinterherzulaufen, sondern dass wir immer auch hinterfragen, was gibt's da eigentlich noch? Und Iran ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das Gefühl, dass es da irgendwie eine Schule gibt und das ist alles, was die machen und das ist ein riesiges Land, ist schon sehr dominant. Da hinter die Kulissen zu schauen und zu überlegen, was gibt's da eigentlich noch? Was kann man tun? Ich finde, das ist halt die Arbeit auch von entweder Filmkritik dann oder von Filmprogrammierung.
Man hat manchmal das Gefühl, Kiarostami hat so alles, was davor und danach kam, so ein bisschen aufgesaugt, oder? Wie so ein großer Stern, der plötzlich alles so zu seinem System macht, um den alles kreist. Das ist sicher auch ein schnell entstehender Eindruck, der natürlich falsch ist. Aber ich muss sagen, dass ich mich manchmal dem auch nicht entziehen kann, dass ich auch irgendwie ganz oft anfange, alle iranischen Filmemacher in Bezug zu setzen zu dem, was Kiarostami gemacht hat.
Ja, das macht total Sinn, aber das ist ja das passiert auch deswegen natürlich, weil es diesen Diskurs außenrum gibt, weil es diese Fotos von dem Mann gibt. Ihr habt vorhin schon gesagt, Sonnenbrillenregisseur. Es macht einfach, das gehört zum Gesamtbild dazu, was wir bekommen, und das macht es attraktiver. Also wie viele Menschen haben Camus wegen seinem Trenchcoat gelesen, als sie 20 waren, so. Ja. Das ist einfach eine Form von Vermittlungsarbeit, die immer erstmal besteht, und das Kino hat jetzt seit Jahren angefangen, eigentlich das zu reproduzieren, und man muss aufpassen, dass man nicht wie das Theater endet, dass halt irgendwann nur noch die gleichen 10 Autoren weltweit gespielt werden, sondern also klassische Autoren, sondern dass das irgendwie, dass wir auch weiterdenken. Und dazu muss man erstmal wieder diese Bilder, sage ich jetzt mal platt, also diese Sonnenbrillenbilder generieren und diese Texte dazu und diese Überlegungen. Und ja, du hast recht, Kiarostami hat da vieles aufgefasst, er kam genau im richtigen Moment, er kam genau, es wie bei Leuten wie Orson Welles oder Hitchcock, was du willst, die kommen immer geschichtlich filmhistorisch, ästhetisch, die kommen immer zum genau richtigen Moment und dann sind sie natürlich auch gut. Also ich sage ja nicht, dass Kiarostami jetzt völlig überbewertet ist. Es ist nur eine Frage, was da eigentlich alles dahinter verschüttet wird. So.
Lass mich doch mal euch ja fragen, dann wo würde man denn jetzt weitermachen? Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt Lass in der Theke alle Filme von Kiarostami gesehen und noch alles Mögliche aufgetrieben. Was wäre dann der Punkt im iranischen Kino oder woanders? Oder vielleicht auch in seinem Werk, wo ihr jetzt sagt, da sollte man als nächstes hingehen?
Also, ich finde, es gibt zwei Anlaufstellen im iranischen Kino. Eine ist im iranischen Kino. Da würde ich mir einen Film machen, ich entschuldige mich für die Aussprache, Darius Merchui. Also schreibt man Merjui, den Nachnamen, anschauen. Das ist eben ein Regisseur, der so ein bisschen vor Kiarostami kam. Der hat einen ganz, ganz, ganz tollen Film gemacht, der heißt Die Kuh, in dem es um die Beziehung eines älteren Herrn zu einer Kuh oder einem Land geht und dann verschwindet eines Tages die Kuh. Und er sucht nach dieser Kuh. Das ist eigentlich ein Kiarostami-Film. Mit dieser Suche vom Dorf und eigentlich nach, also ein bisschen gegen die Regeln, also warum lebt er mit einer Kuh zusammen, was ist da eigentlich los? Und ein unglaublich schöner, poetischer und eben auch irgendwie mit dem Neorealismus spielender Film. Und da, in dessen Werk findet man unglaublich viel. Auch der hat auch bis jetzt noch Filme und das ist wirklich ein toller Filmemacher. Da würde ich mal ansetzen. Und als kleine Seitenbemerkung, ich würde auch schauen, was gibt es an weiblichen Positionen aus dem Iran. Ja. Das ist nicht so viel. Da gibt es jetzt aber gerade.
Farhochshad, oder? Wie heißt sie? The House is Black und sowas finde ich zum Beispiel.
Genau, ja.
Sehr das bemerkenswert, ist ja.
Herausragend. Den hat auch Kiarostami als Einfluss genannt, genau. Und auch heute gibt es mit der digitalen Technologie da sehr, sehr viele Positionen, die da jetzt einfach so subversive Filme rausschießen können, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, über die Situationen von Frauen im Iran. Und wie Lukas vorhin schon schön gesagt hat, ein anderer Ansatzpunkt wäre, sich mit Ozu zu beschäftigen. Das heißt, zu sagen, okay, was ist eigentlich so diese Übervaterfigur für diese simplen kleinen Geschichten, diese Dinge, die wir auch gerade mit dem Realismus, der in den 90er Jahren entstanden ist, angesprochen haben. Und ich glaube, dass man da bei Ozu sehr fündig wird und da kann man eigentlich gar keinen Fehler machen. Also natürlich Tokyo Story ist der große Film von ihm, aber es gibt keinen Film, den man nicht anschauen kann.
Ich glaube, es materialisiert sich so langsam mal ein Ozu-Special. Ich habe das Gefühl, der Name taucht in letzter Zeit auf jeden Fall immer öfter mal auf. Müssen wir uns vielleicht nächstes Jahr mal ranwagen. Übrigens Anna-Lili Amirpour, ja auch iranische Regisseurin, aber der neue war eigentlich ziemlich mittelmäßig, den wir da in Venedig gesehen haben.
Ich finde, sie hat ja überwiegend sehr mittelmäßige Sachen gemacht, aber gut, darüber kann man dann streiten.
Kann man drüber streiten über Girlbox, ich mochte den auch nicht so gerne, aber hat ja auch so seine Fans. Hast du noch wen, Lukas, bei dem man, den man sich mal anschauen könnte? Den oder die man sich mal anschauen könnte?
So schwer, wie gesagt, das spreche ich wahrscheinlich auch so falsch aus, diese gerade schon genannte Foro Farrokhzad hat beeindruckende Filme und Gedichte gemacht, nicht wahnsinnig viel. Sie ist ja relativ früh leider verstorben, ich glaube mit 32 oder so schon. Aber allgemein glaube ich, dieses iranische Kino der 60er und 70er Jahre, das, was auch oft als so deren neue Welle geführt wird, was dann mit der Islamischen Revolution endet, das ist noch nicht so wahnsinnig präsent in der Filmgeschichte. Vielleicht guckt man sich einfach an, wer da alles so zugezählt worden ist und probiert's damit. Also ich muss auch sagen, da bin ich selber noch nicht so wahnsinnig vertraut, aber das habe ich mir jetzt irgendwie so als aus dieser Recherche hier so als Studienobjekt so rausgelesen. Das wäre eigentlich spannend, sich das nochmal anzugucken. Und dann finde ich tatsächlich ja so diese Verknüpfungen, die hier gemacht werden zu anderen Regisseuren bei La Cinéthèque irgendwie tatsächlich ganz sinnvoll. Also wieso sich nicht mal von Kiarostami ausgehend die Dardenne-Brüder nochmal angucken oder Aki Kaurismäki, der hier anklang, wo ich aber eher das Gefühl habe, das ist jemand, der wahrscheinlich über Ozu halt zu jemandem wie Kiarostami kommt. Und das sind sich ja auch alles Pfade, das ist ein Kino, das ich sehr liebe, das mich irgendwie immer wieder sehr, sehr ins Herz trifft irgendwie, das kann ich nur empfehlen halt. Aber erstmal habe ich das Gefühl, es schadet auch nicht, sich mal Kiarostami anzugucken, weil Ich glaube, so eine bestimmte Art von Cinephilie, wo sicher auch viele unserer Fans bei sind, die irgendwie dann, oder unserer Hörer, sage ich jetzt eher mal, Fans ist so ein blöder Begriff, die irgendwie jetzt angefangen haben mit einer bestimmten Art von Kino, mit einem mainstreamigeren Zugang und jetzt so ein bisschen sich ins Arthouse reinwagen und ins Weltkino und in die Filmkunst, da ist Kiarostami sicher ein super guter Übergang zu anderen Sachen. Also wir haben hier auch kritische Töne anklingen lassen, aber ich finde, das ist jemand, der vielleicht von Leuten, die irgendwie gerade anfangen, sich stärker mit Kino zu beschäftigen, jemand, der nicht so viel gesehen wird. Weil, und das sage ich nicht, um irgendwen abzuwerten, sondern aus meiner eigenen Erfahrung heraus, für mich war das oft so jemand, der so ein bisschen sperrig und trocken klang und so. Und ich glaube, das ist er gar nicht oder das muss er nicht sein. Wenn man diese Filme wie zum Beispiel, wo es das Haus meines Freundes auch so auf sich wirken lassen kann, findet man schon total viel. Und ich hoffe, wir haben niemanden davon abgeschreckt, sich hier mit ihm zu beschäftigen in irgendeiner Weise.
Nee, da schließt sich dann noch, finde ich, der Kreis, weil ich auch so das Gefühl hatte, es ist nicht der erste Name, auf den man stößt, auch wenn ihr am Anfang meintet, der ist doch sehr präsent. Ich finde, das ist jemand, auf den man, in dessen Richtung man vielleicht doch ein bisschen gestupst werden muss. Und das hat bei mir auf jeden Fall durch dieses Special geklappt. Und auch wenn ich Geschmack der Kirsche und Ten nicht so stark fand, wie Wo ist das Haus meines Freundes, werde ich auch noch mal ein paar zumindest der Filme von ihm nachholen. Vielen Dank, ihr beide, dass ihr mit mir über diese Filme und diesen Filmemacher gesprochen habt.
Ja, sehr gerne.
Danke. War schön.
Genau. Und wir hören uns dann nächste Woche Biennale und was habe ich noch zu sagen? Eigentlich nichts. Viel Spaß beim Kiarostami schauen und im Kino. Macht's gut. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast@yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt's in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl. Und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com/katz. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-BossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Shownotes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.